Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin Podcast. Mein Name ist Kevin und ich habe mich hier gerade unweit vom Backspin Büro quasi in der Nachbarschaft in meinen Studioraum eingenistet. Man muss aber sagen, es ist gar nicht so chaotisch wie in anderen Studioräumen, in denen ich schon war. Also hier steht auch Pfand herum und es gibt die gute alte Studio-Couch, aber es ist irgendwie bisschen gediegener. Das könnte,
oh, danke.
Das hören wir gern.
Es könnte daran liegen, dass ich mich hier mit deinen Freunden getroffen habe. Das klingt jetzt erstmal verwirrend, aber so klingt die Band. Und falls ihr davon noch nicht gehört habt, dann liegt es daran, dass ihr wahrscheinlich einen Ticken zu alt seid, denn deine Freunde machen Rap für Kinder und sind damit sehr erfolgreich, füllen damit Hallen. Und ich glaube, ihr habt diesen Sommer, also allein festivalmäßig, Open Air, vor insgesamt 50.000 Menschen gespielt um den Dreh.
Das ist wahr.
Das ist
die Zahl. Ich habe sie auch vor ein paar Tagen erst gehört und sie wurde mir uns aus sicherer Quelle zugetragen, deshalb muss sie stimmen. Aber es ist auch für uns relativ unglaublich. Vielleicht einmal auch kurz für die Leute da draußen, von denen du wahrscheinlich völlig zu Recht denkst, dass sie uns nicht kennen.
Ja.
Hallo, liebe Rap-Hörer da draußen. Wir sind die Band Deine Freunde. Wir machen Musik für Kinder und deren Eltern. Und das Ganze schon seit jetzt fast 8 Jahren. Das sollte man vielleicht wissen.
Und das hat sich ganz schön, das werden wir bestimmt gleich auch noch besprechen, das hat sich auch rasant entwickelt. Zuerst will ich euch, glaube ich, einmal kurz vorstellen, weil ihr habt durchaus interessante Biografien, wie ich finde. Und umso witziger, dass ihr so zueinander gefunden habt, denn die eine Stimme, die ihr gerade schon gehört habt, die gehört Flo.
Sorry.
Und den könnte man kennen, das ist mir nicht so damals so aufgefallen. Ich habe euch nämlich entdeckt, das habe ich euch vorhin schon erzählt, als ich euren Auftritt beim Neo Magazin Royal gesehen habe. Da gab es nämlich eine Kinderfolge, da waren nur Kinder zu Gast und sie war auch für Kinder gestaltet und da habt ihr dann gespielt und ich war total beeindruckt, wie ihr dieses Kinderfernsehpublikum, was glaube ich nochmal schwieriger ist, da jemanden in einer Fernsehshow so zu begeistern und zum Tanzen zu bringen, total abgeholt und ich habe das super vielen Freunden gezeigt, weil ich davon sehr angetan war. Und dann habe ich dich wiedererkannt, Flo, weil ich dachte so, nee, den kenne ich doch irgendwo her. Und das liegt daran, dass du schon in der Band echt Drummer warst und danach, ich habe aber gesagt, das ist doch Jim Pansen.
Hast du gesagt?
Ja.
Du hast den Jim Pansen in mir erkannt?
Ja.
Freut dich das, Flo?
Das freut mich natürlich sehr. ja, das stimmt.
Wusste nämlich auch schon zu deiner Rapper-Karriere als Jim Pansen, dass du der Ex-Drummer von echt bist oder Drummer von echt warst. Und deswegen habe ich das alles so ein bisschen im Auge behalten. Und du hast dann aber, glaube ich, 2008 mit Rappen mehr oder weniger aufgehört und bist dann bist in die Kita gegangen zum Arbeiten.
Ja, also seit ich mit dem Rappen angefangen habe, habe ich damit eigentlich nie wirklich aufgehört. Aber es gab so nach dem Ende von Echt, habe ich auch schon mit dem neben mir sitzenden Pauli übrigens, den du ja bestimmt auch gleich noch vorstellst, deshalb will ich das jetzt nicht vorwegnehmen.
Ich wollte euch jetzt so ein bisschen...
Klar, aber mit dem habe ich schon für Jim Pansen zusammen Musik gemacht. Also da hat Pauli auch schon damals die Beats gebaut und wir haben schon musikalisch zusammengearbeitet. Und aber das war halt nie ein... Damit konnte ich jetzt nie meine Miete zahlen, beziehungsweise es hatte auch gar nicht so den Anspruch, jetzt Geld in die Kasse spülen zu müssen. Deshalb habe ich das eigentlich immer gemacht, aber mal mehr und mal weniger.
Ja.
Aber du warst schon immer ein krasser Fan.
Ich war mega Fan,
seit
schon
ich
immer.
Ich kenne, bist Rap-Fan. So unfassbarer Rap-Fan.
Ja, du hast mich ja sogar schon als ausgeprägten Rap-Fan kennengelernt. Ne?
Ja,
ja.
Das ist übrigens Lukas' Stimme.
Das ist Lukas, den ihr gerade schon gehört habt. Aber auch den wird Kevin euch sicherlich gleich noch vorstellen.
Ja, vielleicht machen wir gleich bei Lukas weiter. Mhm. Du warst nämlich, und da schlagen wir dann auch gleich die Brücke von Rap zu Kinderunterhaltung. Du hast nämlich den Tigerentenclub moderiert. Mhm. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie aktuell der Tigerentenclub noch ist. Du hast ihn, glaube ich, so 2013, 2014.
Den gibt es schon seit gefühlt 4000 Jahren.
Ja, ich habe den nämlich als Kind immer geguckt.
Das hieß mal ganz früher Disney Club. Das ist, dann hieß es Tigerentenclub, weil die dann, glaube ich, die Markenrechte irgendwie hatten. Also so, du bist wahrscheinlich auch mit Tigerentenclub aufgewachsen, so
Disney
als Kind.
Disney Club sagt man schon gar nichts.
Und das gibt es erstaunlicherweise. Ich habe es schon geguckt. Ich bin jetzt 31 und das gibt es immer noch. Und das habe ich 2014 mal gemacht. 60 Folgen lang. Und dann hat es mir gereicht. Weil es auch nicht so viel Spaß gemacht hat, das zu machen. Aber ja, das ist die Brücke zum Kinderding, genau.
Und wie kommt es, dass das nicht so viel Spaß gemacht hat?
Weil es sehr, also es ist halt so Kinderunterhaltung der 90er, 80er, 90er Jahre. Es ist so ein bisschen eine übrig gebliebene Sache, wie sich erwachsene Kinderunterhaltung vorstellen. Es ist sehr viel vorgegeben, es ist geskriptet, es ist relativ humorbefreit. Also immer wenn ich probiert habe, irgendwie Humor reinzubringen, ist das im Keim erstickt und totgetrampelt worden. aber gibt's immer noch und gucken auch immer noch ein paar Leute früh um 7, wenn die Eltern noch schlafen. Das ist ja dieses Ding, ne?
Wirklich? Das ist die
Sendezeit. Das kommt immer sonntags früh um 7, wenn alle Eltern schlafen und die Kinder den Fernseher anmachen. Die Kinder, die nicht diese Zeitschaltuhr am Fernseher haben, wo der Fernseher noch nicht angeht, die gucken das. Ja.
Ach, das ist quasi, das sorgt für die Extrastunde Schlaf dann noch.
Ja, genau. Okay. Das kennt man auch irgendwie. Früher hat man sich doch immer rausgeschlichen am Sonntag, wenn die Eltern noch gepennt haben und hat früh Trickfilme gesuchtet.
Normal.
Ich weiß nicht, wie das heute ist bei Kindern, ehrlich gesagt.
Weiß ich auch nicht.
Flo, du weißt das am besten. Machen die das noch? Trickfilme suchten am Sonntag?
Sie versuchen es natürlich. Genauso wie sie versuchen, immer auch ungesehen an den Kühlschrank ranzukommen oder so. Aber bei uns im Altbau, wo alle Dielen knarren, können die sich halt nicht, so wie ich das früher konnte, heimlich über den Flur schleichen und ganz leise die Wohnzimmertür aufmachen. Das geht bei uns leider nicht, deshalb werden die ertappt.
So moderne Wohnungen, die alle mit Holz verkleidet sind, ohne Teppiche mehr, ne? Ja. Aber alles in Teppich verlegt.
Das war richtig, nicht? Richtig schön Teppich, barfuß vielleicht auf dem Teppich.
Vielleicht so heimlich Joker Bra-Videos auf dem Tablet gucken.
Ja, so, genau, sowas eher. Ja. Das wäre es heute. Ganz kurz zum Tigerentenclub, weil das witzig ist, dass du das gerade ansprichst. Ich soll dich, lieber Lukas, recht herzlich grüßen von deiner ehemaligen Mitmoderatorin, die ich gestern zufällig auf der Straße getroffen habe.
Ach cool, hat die dich erkannt?
Verrückte
oder
Welt, oder?
Kennst
ja, wir haben uns
auch
beide so kurz erkannt.
Ach krass, ja, die macht das immer noch.
Ja, ganz herzliche Grüße.
Ja, liebe Grüße zurück an Muschka.
Wollte ich hier mal im Backspin-Podcast
jetzt übermitteln. Ja, die mochte ich übrigens immer sehr, sehr gerne. Mit Muschka hatte ich eine sehr, sehr schöne Zeit.
Das ist doch schön.
Ja.
Und der dritte im Bunde ist Markus aka Pauli. Und da kommt dann auch wieder, das hast du ja schon erwähnt, Flo, ihr beide habt früher schon bei Jimpansen zusammen Mucke gemacht. Das liegt auch irgendwo nah, da du nicht nur Tour-DJ von Fettes Brot bist, sondern auch schon damals mit Skunk Funk unterwegs warst.
Ja, auf jeden Fall, genau. 98 war das, glaube ich, oder 97.
Ja, ich weiß auch gar nicht. Ist eigentlich das Feature, jetzt glaube ich so, weiß nicht, um die 2000 rum. Ja, genau, mit Fettes Brot ist das so mit das bekannteste, was man von Skunk Funk dann so kennt?
Ja, würde ich sagen, weil Fettes Brot ja natürlich auch die populäre, also das ist ja die Band, die bekannt ist. Und Skunk Funk gab es eine Zeit lang und wir haben auch ein Album gemacht, aber das Album ist dann quasi nie rausgekommen, weil wir uns ein bisschen verstritten, nee, nicht verstritten,
ganz
also intern.
Bei euch? Das wusste ich gar nicht.
Kein Lief, aber so quasi, hieß dann ja, okay, das Album kommt, soll nur auf CD rauskommen und das wollten wir dann nicht, wir wollten Vinyl und was.
Wow,
da gab es irgendwie kein Geld und hin und her und dann ist irgendwie alles nicht erschienen und dann haben wir auch, das war irgendwie das dann nicht mehr so gut.
Jetzt gibt's nur noch Streams.
Ja, und das war ja auch tatsächlich mit Trainingslager, mit der ganzen Combo aus.
Wie so ein Bootcamp.
Ja, genau. Da haben wir uns jeden Mittwoch getroffen, haben Freestyle-Sessions gemacht im Radau mit Teamsport der Band. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst.
Boah, jetzt wird's langsam dünne.
Ja. Aber du bist auch schon extrem weit zurückgegangen mit
Skunkfunk. Ja, du bist halt sehr weit zurückgegangen.
Pauli sieht zwar nicht so aus, aber er ist echt ein Urgestein, ne?
Ja, ein Urgestein. Du
bist der Dieter Thomas Heck vom Hip-Hop.
Dieter Thomas, ja.
Ich gebe mir immer Mühe, das alles so gut nachvollziehen zu können.
Ja.
Deshalb freuen wir uns auch endlich mal mit dem Backspin-Podcast reden zu dürfen, denn wie man sieht,
also ich bin, glaube ich, dass Skunkfunk auch mal ein Backspin, dass wir, glaube ich, da auch mal irgendwas hatten.
Das kann gut sein.
Aber das ist, ja, wie gesagt, es muss um 98, 99 gewesen sein. Ab 2000 habe ich dann die Band Fettes Brot kennengelernt. Die sind dann auch immer zum Radau gekommen, haben bei den Freestyle-Sessions nicht mitgemacht, aber haben sich das angeguckt, mit uns mitgetrunken und gefeiert und hatten zu der Zeit keinen DJ. Und haben...
Ach, war Rabauke da gerade raus?
Ich glaube, das war zu der Zeit, als Dennemann dann auch erfolgreicher geworden ist und Rabauke sich dann auch ein bisschen entschieden hat, bei Denne dann irgendwie zu sein.
Dann haben sie,
glaube ich, noch DJ Germano. Weiß gar nicht, schöne Grüße, ich habe den nie kennengelernt, aber da war dann ein Jahr lang da. Danach haben sie mich kennengelernt, mich gefragt, ob ich mit ihnen zusammen nach Russland kommen möchte, weil sie mit dem Goethe-Institut dann Austausch hatten. Also genau, das Goethe-Institut nimmt ja dann immer gerne mal deutsche Bands mit, die für die deutsche Sprache
antreten.
Und genau, das habe ich dann mit denen gemacht und ab da war es dann quasi Liebe auf den ersten Blick.
Eine jetzt fast 20-jährige
ja,
Liebe schon,
ne? Nächstes Jahr 20 Jahre, also richtig crazy.
Ja, übrigens, Rabauke habe ich letztens festgestellt, vor so ein paar Monaten, der ist, macht jetzt EDM und produziert skandinavische Popkünstlerinnen.
Ja, und DJ Rabauke arbeitet auch sehr lange Zeit schon bei Apple. Nicht bei Apple, bei Logic.
Krass, das
also,
wusste ich
was
nicht.
Ja dann auch zu Apple jetzt gehört, aber der ist Mitentwickler bei Logic. Ja,
und ich habe den letztes Jahr im Übel und Gefährlich bei einem 3-Plus-Konzert getroffen und dann haben wir so ein bisschen, da oder vor 2 Jahren war das schon, und dann habe ich ihm so Fragen von mir als Jungvater an ihn als älteren Vater gestellt. Mhm. Dann haben wir so Vätergespräche nach dem Konzert, das wir sehr genossen haben, geführt miteinander. Das war irgendwie total schön.
Und da schlägst du ja fast schon wieder den Bogen zurück, denn...
Gern geschehen.
Ich glaube, das lasse ich am besten mal euch machen, einmal aufdröseln, wie ihr denn dann überhaupt zueinander gefunden habt. Also es gab ja dann scheinbar schon so lose Verbindungen zueinander, aber wie kam es dann dazu, dass ihr überhaupt auf den Trichter gekommen seid, okay, wir machen jetzt Rap für Kids?
Also genau, Florian und ich kannten uns quasi dann auch durch die echt fettes Brotzeit, haben wir uns quasi ja schon ab und an mal gesehen auf irgendwelchen Veranstaltungen oder bei Konzerten. Dadurch
haben wir angeguckt, schon kennen, schon schätzen gelernt. Ja, genau. Ich war sehr Fan damals. Ich wusste auch schon, dass du Beats baust und so, und habe ja bestimmt ein halbes Jahr gebraucht, bis ich dich gefragt habe, ob ich auch mal Beats von dir haben darf.
Und ich glaube, es ist tatsächlich auch ein bisschen durch unseren jetzigen Manager Danny Engel im Wischen zustande gekommen, weil ich den auch schon kannte, weil er Tourmanagement bei Fettes Brot gemacht hat. Und bei euch war er ja auch quasi als, schon, weiß ich gar nicht, hat er bei euch Management gemacht?
Doch eine Zeit lang mal.
Oh, okay, genau. Ja, und dadurch, glaube ich, ist dann auch ein bisschen der Kontakt zustande gekommen.
Und dann haben wir uns halt erst so gekannt und dann also uns bestimmt schon 2 Jahre erstmal nur so gekannt durch irgendwelche Begegnungen, bis wir angefangen haben, auch Musik miteinander zu machen.
Vorher haben wir nur geknutscht.
Vorher immer nur geknutscht und dann später angefangen, Hip-Hop und Rap-Musik miteinander zu machen. Und ein bisschen später hast du parallel, damit hatte ich aber gar nichts zu tun, mit Lukas wiederum angefangen, elektronische Musik zu machen.
Ja, weil Pauli hat sich dann nämlich so ein bisschen vom starren Hip-Hop gelöst und hat auch Elektrobeats angefangen zu bauen.
Das ist halt so tatsächlich auch durch Fettes Brot ein bisschen entstanden, dass quasi ich ja nicht nur engstirnig dann weiter Hip-Hop Beats gemacht habe, sondern ist ja dann quasi auf Festivals aufgetreten, wo auch komplett andere Genres ja natürlich gespielt haben, und dadurch ist mein Horizont natürlich auch erweitert worden, und habe mich dann fand natürlich auch andere Musik viel interessanter. Also nicht viel, aber
auch interessant.
Und Pauli und ich kannten uns und ich konnte halt ein bisschen Klavier spielen, und dann haben wir angefangen, Sachen zu bauen und haben die auch mal auf Soundcloud und so veröffentlicht, war jetzt aber irgendwie kein Riesenprojekt. Und dann saßen wir irgendwann mal zu dritt bei Pauli und da habe ich dann auch Flo kennengelernt. Und der hatte zu dem Zeitpunkt die Idee, lass doch mal was aufnehmen für die Kita, in der ich arbeite.
Genau, weil mich da so ein bisschen das musikalische Programm, was den Kindern angeboten wurde, es ist halt super beschränkt gewesen einfach. Mhm. Ne? Und das wurde mir dann irgendwann so klar, dass es da so wahnsinnig wenig gibt, was man Kindern anbietet, und so super viel, woraus wir Erwachsenen irgendwie auswählen und uns entscheiden können. Und weiß ich noch, haben wir uns zu dritt getroffen bei Pauli und sofort auch angefangen, Musik zu machen. Also
ohne Reden.
Lukas eigentlich. Und ich haben uns so auf persönlicher Ebene eigentlich gar nicht ausgetauscht. Und wir hatten schon unser erstes Deine-Freunde-Lied fertig, bevor wir irgendwelche Sachen über uns als Person wussten. Ich wusste noch nicht mal, wie du mit Nachnamen heißt, als wir schon unseren ersten Song... Irgendwas mit... der Vorname ist auch wichtiger. Aber ja, so war das. Wir haben das gar nicht groß geplant oder so, sondern wirklich uns einfach reingestürzt, angefangen zu flashen, wie der Hamburger sagt, und direkt Musik zusammen gemacht. Und es hat so gut funktioniert, dass wir damit einfach auch nicht mehr aufgehört haben.
Ja, übrigens, kennt ihr das, wenn man wirklich diesen Zeitpunkt verpasst, jemand nach seinem Nachnamen zu fragen?
Ja, klar.
Oh ja.
Und irgendwann wird es einfach nur noch unangenehm.
Man kennt denjenigen eigentlich schon gut, und dann ist ja auch, kommt der Moment ja auch nicht mehr zustande. So. Ja.
Übrigens, aber noch schlimmer
ist, ich dich schon immer mal frage. Ja,
ich habe auch immer diesen Ordnungsfimmel in meinem Handy, dass ich alle mit Vor- und Nachnamen einspeichere. Und das macht mich dann wahnsinnig, wenn
ich habe inzwischen, ich habe ein paar Leute in meinem Handy mit nicht drangehen Ausrufezeichen eingespeichert.
Das ist schon drin. Oh, das sind harte Zeiten.
Ja, Alter. Ja, aber so alte Altlastennummern.
Ja.
Weißt du?
So. Nicht drangehen.
Inzwischen kannst du auch blockieren, glaube ich.
Ja, aber hast du die dann komplett ohne Namen, nur mit nicht rangehen?
Nee, oder den habe ich dann irgendwann geändert. Weißt du, also es ist dann irgendwann sowas wie, selbst wenn dieser Mensch nochmal probiert, dich anzurufen, du willst das auf jeden Fall nicht, dann einfach aus nicht rangehen, einsprechen, dann weiß man schon, was man zu tun hat.
Aber sag mal, kennt ihr denn auch die schlimmere Form davon? Oder bin ich der einzige Dulli, dem das so geht, dass man manchmal auch die Vornamen von Leuten vergisst, die man, mit denen man schon, weiß ich nicht, zu dem einen oder anderen Anlass auch vielleicht echt mal ein gutes Gespräch hatte. Man begegnet den so im Alltag und kriegt das deshalb nicht mehr so zusammengesetzt.
Ach, weil man sie aus anderem Kontext kennt. Also weil du sie zum Beispiel aus dem Musikkontext kennst und dann bei Edeka triffst.
Ja, so. Ja, ja. Und dann muss man so vermeiden, den Namen zu sagen. Und dann fängt man an, so künstliche Sätze zu formulieren.
Kann man mal,
die das so umschreiben. Mittlerweile, immer wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, stelle ich immer sie zuerst vor, sage, das ist meine Frau Vanessa. Und dann überlasse ich den beiden den Moment. Ja, dann muss er sich nämlich nochmal neu vorstellen. Ey,
das habe ich schon so oft. Das ja, mache ich auch.
Also wenn es darum geht, Handynummern auszutauschen, dann sage ich immer hier, tipp du am besten einen direkt mit Namen und so weiter, weil dann schreibe ich nichts falsch und da kannst du das besser machen.
Gut.
Ja, ist auch gut. Genau, mach du gleich mal.
Genau. Und dann ist euer Song Schokolade entstanden.
Ja, das war tatsächlich der erste Song.
Also 2011.
Ja, Mann.
First One.
First auch take, genau first so, take one, wir haben den auch genau so veröffentlicht, wie er nach 4 Stunden klang. Wie wir uns da beim ersten Treffen getroffen haben.
Nee, also ich habe ihn schon ein bisschen gemischt.
Du hast ihn später nochmal ein bisschen gemischt.
Genau. Nein.
Doch,
gar nichts. Komm, für die Story haben wir ihn genau so veröffentlicht. Ja, aber der ist tatsächlich bei unserem ersten Aufeinandertreffen direkt entstanden, dieser Song.
Ja, und wir haben dann quasi 4 Songs gemacht. Ja, würde ich sagen. 3-4 Songs haben wir am Anfang gemacht und...
Und dann haben wir einen Plattenvertrag.
Ja, aber also ich meine, es war eigentlich nicht unser Vorhaben, jetzt als Band damit durch die Gegend zu ziehen. Das haben wir eigentlich ganz am Anfang ja nie so geplant gehabt.
Nee, man macht ja auch irgendwann, also irgendwie man macht ja auch immer mal so Projekte. Mhm. Also so, genau. Wo man jetzt gar nicht so viel von will.
Ja,
man nimmt irgendwas auf oder haut es raus oder postet irgendein kurzes Video auf Facebook oder so.
Wo du halt nicht parallel so einen Businessplan direkt erstellst mit da wollen wir hin, da muss die Reise hingehen und da arbeiten wir jetzt täglich dran oder so, sondern ich glaube auch speziell in der Konstellation von uns dreien hätte das auch nicht funktioniert, wenn es nicht einfach so Bock gebracht hätte und sich von Anfang an auch so sehr speziell angefühlt hätte.
Wir haben dann diese 4 Songs an Rolf Zukowski geschickt.
Ja.
Eigentlich aus einem anderen Grund, weil wir uns Rolf Zukopfnick nennen wollten. Dummer Name, fanden wir
immer mal
einen Tag
so lustig. Klassischer verkopfter Rap-Name.
Genau.
Oh yes.
Und
davon haben wir ganz viele immer im Pedo.
Ich glaube übrigens im Nachhinein die bessere Entscheidung, sich nicht so zu nennen.
Echt, findest du?
Meinst du?
Nee, und dann war es tatsächlich so, dass er Flo auf die Mailbox gesprochen hatte. Und wir hatten plötzlich halt so einen Mailbox-Spruch von Rolf Zukowski da, der irgendwie unsere Sachen gut fand. Und der hat uns dann eingeladen in sein sehr schönes Haus an der Elbe. Und da saß dann gleich einer von Universal.
Ja, wir haben uns vorher noch einmal zum Kuchenessen getroffen, so um sich kennenzulernen. Und dann beim nächsten Mal gab es aber schon direkt auch ein Angebot.
Ja.
Ne?
Da gab es ein Angebot und da haben wir dann auch das Video von Schokolade schon gehabt.
Haben wir den gleich vorgespielt.
Und waren mega stolz, weil wir das so, wir haben denen das nicht vorher angekündigt, dass wir schon Musik
haben. Da gibt es eine peinliche Geschichte dazu.
Oh ja, mach mal. Weißt die Backspin-Hörer können das vertragen.
Weißt du die noch? Finde ich
natürlich.
Auch. Das war die beste. Und zwar, genau, wir haben das Video gezeigt auf meinem Laptop.
Bei Rolf Zukowski zu Hause.
Der Laptop war in deren Richtung gezeigt. Also ich habe das Video nicht gesehen sozusagen. Und plötzlich, also nach dem Video haben wir uns unterhalten, 5 Minuten, 6 Minuten. Und irgendwann habe ich gesehen, wie sich quasi eure Gesichter alle so auf den Laptop... alle so komplett verzogen, so erschrocken. Und ich habe eine Woche vorher vom Kumpel die, ich glaube, 100 besten Playboy-Cover
historische Playboy-Cover,
also aus jedem Jahrgang quasi, die es da gab, habe ich irgendwann mal als meinen Bildschirmschoner angemacht. Und der Bildschirmschoner ist halt irgendwann angegangen.
Und haben wir im Haus von
Ich habe die Fotos nicht gesehen, der Laptop war auf euch gerichtet, aber ja.
Erst Kindermusik, dann Titten. Mit einem guten ersten Eindruck.
Das klingt ehrlich gesagt wie so eine Szene aus Jerks.
So, die haben das mal schon gehabt.
Solche Szenen hat man
sitzen auf einmal gehen.
Also. Aber also am Ende, ich glaube, wir haben trotzdem dann irgendwie alle gelacht. Ne? Ich weiß,
es war lustig.
War so, schon lustig.
Es war ja, also die Leute von Universal, die konnten das auch ab.
Und Rolf selber auch. Das konnten wir am Anfang noch gar nicht so einschätzen, wie locker er eigentlich ist als Typ oder sonst was. Das hat sich dann ja erst so im Laufe der Jahre entwickelt, dass man sich irgendwie näher und tiefer kennengelernt hat. Aber im ersten Moment wussten wir nicht, konnten ihn überhaupt nicht einschätzen und wussten nicht, wie schlimm das jetzt ist.
Zu dem Zeitpunkt hätte es auch sein können, wie dem Weihnachtsmann Pornos zeigen.
Es ist ja nicht richtig Porno.
Ja. Er ist ein Playboy. Ja.
Aber
alles,
ja,
gut. Ist
da,
ist
edel. Alles gut. Edel. Aber das hat er dann relativ schnell für so eine Art, also in dem Genre, sage ich mal, ist das doch dann direkt ein Ritterschlag, weil wer, wenn nicht Rolf Zukowski, macht Kindermusik in Deutschland?
Ja, und vor allem hat der, was glaube ich viele ältere Künstler nicht haben, er hat so die Gabe, Sachen zu sehen, obwohl sie ganz, ganz anders sind als das, was er macht. Es gibt ja ganz oft Leute, die dann so sagen, okay, das ist so ähnlich wie das, was ich mache, das pushe ich jetzt mal. Aber er hat sofort gesehen, okay, das ist überhaupt nicht das, was aus mir rauskommen würde, aber ich finde es irgendwie geil.
Ja.
Und hat uns wirklich von Anfang an supportet und macht das bis heute.
Und obwohl es da natürlich musikalische Unterschiede gibt, die ja auch jeder auf den ersten Blick erkennt zwischen Rolf und uns, gibt es trotzdem viele Ebenen, wo wir auch so von ihm lernen konnten im Laufe der Jahre. Und eine Sache, die uns zum Beispiel total verbindet oder die wir gleich machen, ist, dass auch er seinem Publikum immer auf Augenhöhe begegnet ist, obwohl das halt auch zu größten Teilen aus Kindern bestand und er die aber nicht, ich sag mal so, verarscht hat oder für dumm verkauft hat, sondern die als Publikum ernst genommen hat. Und das ist ja was, was wir auch machen.
Ja.
Das war ja auch, der hat in den 70ern ja damit angefangen, das zu machen. Und das war damals ja auch seiner Zeit voraus. Das darf man nicht vergessen. Nur weil das heute dieses klassische Kindermusik-Ding ist, was Rolf Zukowski repräsentiert, damals war das krass. So, und der war nie so ein Typ, der sich mit so Technoschlager vor Rewe gestellt hat. So, sondern der war halt einer, der irgendwie eine Botschaft vermitteln wollte und so. Und das trägt damit raus.
Werte, ne, bestimmte Wertevorstellungen und auch das mit einer Ernsthaftigkeit, aber trotzdem halt auch Humor irgendwie bringen konnte.
Ja, ich habe mich das nämlich auch gefragt. Also vor allem, als ihr euch dann damals zum ersten Mal getroffen habt und dann direkt irgendwie 3-4 Songs zusammen gemacht habt, ich kenne das so von irgendwie, was weiß ich, befreundeten Leuten, die ein bisschen Mucke machen nebenbei, oder auch letztens habe ich eine Steuerung F-Reportage gesehen, wo sie versucht haben herauszufinden, wie leicht ist es eigentlich, Ballermann-Star zu werden und dann so Hits für den Ballermann zu machen. Weil man stellt sich das so easy vor und man denkt sich so, okay, man macht irgendwas super Simples für Besoffene, so Hauptsache mitgrölen und ein bisschen irgendwie immer so leicht doppeldeutig angehaucht und so weiter. Und dann haben sie das, was sie sich da so überlegt haben, haben sie dann wirklich einem Schlagerproduzenten, der hauptsächlich für Mallorca produziert, gezeigt. Und er meinte nach 5 Sekunden, das habt ihr bestimmt mit so einem verkopften Studenten gemacht, der denkt, er kann jetzt mal einen ironischen Song machen, oder? Weil das hat er wirklich direkt rausgehört, dass es zu gewollt war. Und die dachten, die hätten da einen super Song zusammengeschustert.
Ein ganz einfaches Rezept, dem man einfach nur folgen muss.
Es
und
ist
dann
ja auch ein schmaler Grad.
Und so ich stelle es mir ähnlich vor, diese Schwierigkeit.
Ich würde sogar unterstellen, dass selbst wenn du einen Text schreibst, den auch ein echter Ballermann-Mensch hätte schreiben können und du performst ihn nur mit der Attitude von einem Studenten, dass es dann schon nicht mehr funktioniert.
Ja.
Es ist immer auch Vibe. So, du musst das immer auch irgendwie repräsentieren und fühlen, was du machst. Und ich würde auch unterstellen, dass selbst diese Leute, die da jetzt so Mallorca-Schlager machen, ich meine, na klar verdienen die damit Geld, aber die haben noch Bock drauf und das merkst du.
Ja, also, die leben das.
Aber genau, also das ich war muss auch sagen, dass wir ja quasi am Anfang auch jetzt nicht uns verkopft daran gesetzt haben und überlegt haben, wir müssen jetzt Kindermusik machen, sondern das ist halt tatsächlich ja auch einfach gekommen, so wie es gekommen ist. Und wir haben, also ich würde auch jetzt behaupten, dass wir jetzt das erste Album auch jetzt zu heutiger Zeit auch nicht mehr so machen würden, wie wir es damals gemacht haben.
Das stimmt.
Aber das ist halt, glaube ich, einfach so passiert. Und vielleicht ist das dann auch einfach so gekommen, dass die Leute das halt gecheckt haben.
Wir hatten weniger das Gefühl, das so wirklich kreieren zu müssen, sondern mehr so, dass wir mussten es einfach nur zulassen. Es kam wirklich so, vielleicht auch durch die musikalisch unterschiedlichen Ecken, in denen wir vorher uns so ein bisschen ausgetobt haben, dass wir von Anfang an so ein Ding hatten, dass ich immer ein bisschen, wenn man das jetzt in so Schubladen einteilen will, ein bisschen mehr Bock auf so Straße und auch mal ein bisschen dreckigere Beats hatte. Und Lukas von Anfang an so ein bisschen den Pop-Appeal bei uns reingebracht hat. Und Pauli immer dafür zuständig war, das so irgendwie auszubalancieren, dass das irgendwie alles unter ein Dach geht. Aber dadurch hatten wir halt alle drei von Anfang an das Gefühl, uns so komplett reinwerfen zu können. Aber jeder halt so
einen Anteil dazu beiträgt.
Ja, und jeder in der Ecke, in der er sich sowieso wohlfühlt. Dadurch hatten wir nie das Gefühl, uns irgendwas so groß überlegen oder ausdenken zu müssen erstmal, so rein theoretisch, sondern einfach gleich gemacht. Und dann kommt natürlich auch viel so Ausschussware dabei raus, die man dann einfach, mit der man nicht so eitel sein darf und die man einfach wegwirft. Aber halt auch voll viele Sachen, die eigentlich von Anfang an dann direkt so auf den Punkt waren für uns.
Aber Also habt ihr gedacht, dass es das braucht, Rap für Kinder? Oder?
Wir haben ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Weil es ist uns am Anfang immer mal so ein bisschen unterstellt worden, so ein bisschen geiles Marketingkonzept. Das hat noch keiner gemacht, ja.
Weil Rap ja gerade das so. Ding ist. So.
Ja, genau. Ja, genau.
Aber es kamen auch tatsächlich auch viele Antworten, also denen wir das vorgespielt haben, kann ich mich ja auch noch daran erinnern, dass Leute gesagt haben, okay, und wozu ist das jetzt? Wer
soll das hören?
Ja, wer soll das hören? Und ich glaube, das hat sich halt ja auch, das ist ja auch alles entstanden innerhalb der letzten 5 Alben, dass es quasi, es gab diese Sparte einfach nicht. So ich glaube, dass die Zuhörer haben sich das dann gepickt einfach.
Aber wir wussten das auch nicht. Also wir hatten keinen Plan für die Weltherrschaft und wir waren nicht, in 10 Jahren sind wir da und da. Das gab es nicht. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass wir, wenn nichts gegangen wäre, hätten wir 5 Songs gemacht, die rausgebracht, uns drüber gefreut, dass wir uns lustig finden und hätten es dann wieder gelassen. Jetzt ohne, also wir lieben, was wir machen, ne? Nicht falsch verstehen, aber wenn wir gemerkt hätten, da geht gar nichts und es interessiert keinen, dann hätten wir es jetzt nicht unendlich lange weitergemacht.
Ja.
Es hat sich halt so entwickelt und man darf auch nicht vergessen, immer wenn man so sagt, okay, krasses Marketingkonzept oder krasse Idee, die hat sich halt auch über die letzten 8 Jahre entwickelt. Wir sind die ersten 3 Jahre selber mit dem Auto, unser Manager ist mit dem Auto gefahren und wir haben jedes Stadtfest und jedes Kinderfest abgeklappert, um zu gucken, was geht. Dass wir jetzt zweimal Sporthalle...
Von Anfang an Manager. Genau. Ja, von Anfang an kein Manager, ne? Also,
Danny?
Jan?
Ja, war schon dabei.
Ganz am Anfang.
Aber ich meine, genau, ganz am Anfang gab es ja auch und da haben wir auch quasi nur in Hamburg gespielt. Da haben wir dann irgendwie bei dir in der Kita gespielt.
Ja, ja.
Da haben wir, das ist halt quasi...
Musste sich auch finden.
Genau, und wir haben dann ja erst gecheckt, okay, irgendwie kommt da ja trotzdem so viel positives Feedback, dass man da, okay, warum denken wir das dann jetzt nicht ein bisschen weiter? Also das ist quasi alles passiert.
Aber musstet ihr dann erstmal rausfinden, wie man vor und für Kinder spielt?
Ja.
Weil, wie ich dann auf euch aufmerksam geworden bin und mir auch dann andere Live-Videos angeguckt habe, weil ich einfach wissen wollte, wie ist das, wenn ihr vor 5000 Kindern spielt, also oder Eltern, insgesamt 5000 Personen.
Sag nochmal, 5000 sind es.
Groß, verrückt. Ja, es ist wirklich verrückt. Und ich habe das Gefühl, dass die sich ernst genommen fühlen. Und dass sie das Gefühl haben, auf einem richtigen Konzert zu sein und nicht auf einem musikalischen Nachmittag, wo dann das Mitklatschprogramm ist. So kenne ich das noch von den, was weiß ich, Karnevalsfeiern oder so von meiner Schule früher, solche Nachmittage.
Kinder abgegeben werden.
Genau, so. Und dann werden die irgendwie einfach, Hauptsache, sie haben was zu tun, nach dem Motto. Mhm. Und bei euch habe ich wirklich den Eindruck, dass sie sich da fühlen, als würden sie gerade wie ihre Eltern oder ihre großen Geschwister auf ein Konzert gehen, so richtig.
Ja. Das ist ja auch so letztendlich. Ja.
Am Ende ist es auch genau das. Ne? Also darauf hatten wir auch von Anfang an Bock, dass sie halt irgendwie in die Clubs reinkommen und vielleicht noch so ein bisschen dieses gefährliche Aufregungsgefühl haben, eigentlich vielleicht sogar ein bisschen fehl am Platz zu sein, aber dann eben die Erfahrung zu machen, nee, das ist alles für uns gemacht hier. Wir sind hier genau richtig. Und wie wir uns verhalten bei unseren Konzerten und wie der Austausch mit dem Publikum ist, da müssen wir auch ehrlich sagen, das ist auch ein Prozess, in den wir jetzt über Jahre so reingewachsen sind. Wir hatten zwar von Anfang an einen bestimmten so Style auf der Bühne, der auch oft mal so sehr chaotisch oder sehr sehr humorig einfach und jetzt auch nicht so, hallo Kinder, so waren wir halt nie, so sind wir nie auf die Bühne gekommen, von Anfang an nicht. Aber in den ersten Jahren mussten wir natürlich lernen, auch auf sehr, sehr kleinen Bühnen, ohne irgendeine Art von Bühnenbild oder irgendwie mit dem auszukommen, was wir haben und was wir mitbringen. Und das ist in erster Linie halt unsere Musik und so ein bisschen rumjoken. Und dann haben wir es aber auch von Jahr zu Jahr, in dem es irgendwie größer wurde, sehr genossen, sich über solche Sachen wie halt Bühnenbild und wie können wir unsere Show noch weiter ausbauen, wie können wir es noch geiler für die Kinder machen, uns da halt auch immer weiter zu entwickeln.
Es hat sich halt auch irgendwie so eine Art Humor dann entwickelt, weil man denkt ja am Anfang so, okay, Kinderhumor, worüber lachen Kinder? Vielleicht darüber, dass du hinfällst. So, ne? Also das ist jetzt so der erste Ansatz, den man hat. Und den erstmal über Bord zu schmeißen und zu sagen, okay, es ist mir überhaupt nicht wichtig, dass nur die Kinder lachen, sondern eigentlich will ich, dass die Eltern und die Kinder lachen. Welchen Humor kann ich dafür anwenden? So, ich kann nicht super unter der Gürtellinie sein, weil das funktioniert für die Kinder nicht. Ich kann nicht mega ironisch sein, weil das funktioniert für die Kinder nicht. Ich darf auch nicht zu weich sein, weil dann lachen die Eltern nicht. Und da quasi einen Humor zu finden, der allen gerecht wird und den alle verstehen, das hat eine Weile gedauert.
Ja.
Ist jetzt aber, hat jetzt ganz gut geklappt.
Da haben wir uns auf jeden Fall auch durch alle Register.
Try and gemacht. Fail war auch unser Motto.
Ja, wir haben auch zum Beispiel, keine Ahnung, auf Bück dich hoch Instrumental, pups dich hoch gemacht. Ich habe hab mich hochgepupst so, und da lachen natürlich, weil die Eltern das Deichkind Stück kennen, die Kinder dann vielleicht noch nicht, aber ich glaube dadurch...
Die Kinder lachen dann über den Pups.
Den Pups, genau, und die Eltern halt vielleicht, oder vielleicht schütteln die auch den Kopf, keine Ahnung. Ich musste mich ja immer hochpupsen, ich habe es nicht gesehen.
Ja, also ihr müsst dazu wissen, wir hatten so einen Gag, wo wir so getan haben, als würde hinter Paulis DJ-Tisch ein Loch entstehen, ein Krater, und er fällt so 100 Meter in die Tiefe.
Und er hat es dann in so bescheuert gespielt.
Ist in so einem Loch gefangen, fällt da so hässlich runter, und dann muss er sich halt am Ende wieder hochpupsen, um wieder bei uns auf der Bühne zu landen. Also solcherlei Gags haben wir sehr, sehr viele in den letzten 8 Jahren gehabt. Und was wir aber auch vor allem gemerkt haben, ist auch immer wieder, ehrlich gesagt, dass, wenn wir uns vorher gefragt haben, ist dieser oder jener Humor ein bisschen zu krass für die Kinder, oder ist das schon ein bisschen, erwarten wir da von denen zu viel, dass die zu viel checken? Das waren eigentlich immer die Dinger, wo die uns dann wiederum gezeigt haben, wir können das den Kindern zumuten, und die checken das. Und im Allgemeinen ist es eher so, dass denen da ein bisschen zu wenig zugetraut wird. Und deshalb kommt das dann auch oft ein bisschen schräg rüber, wenn Erwachsene Unterhaltung für Kinder machen.
Ja, das ist nämlich dann auch so der Punkt, wo ich mich das frage. Also einer meiner Favorites ist Ohne mein Brudi. Und da dachte ich auch so, weil es wird ja richtig gerappt. Und es sind super viele Querverweise drauf, auch auf anderen Rap, was weiß ich. Allein der Beat, der ist ja schon eine Anspielung auf Amelie zum Beispiel, so von Lil Wayne. Dann gibt es da einen Chief Keef, eine Referenz drauf.
Don't like.
Ja.
Sollte sogar eigentlich eine Rin-Referenz sein. Aber sie wurde dann als Chief Keef-Referenz am Ende ausgelegt, womit wir auch gut leben können.
Okay, ja gut, ja, Rin bezieht sich ja auf Chief Keef.
Ja.
Aber ich glaube auch Sido ist, glaube ich, so macht man es hier in meiner Gegend oder so, ist ja auch irgendwie ein Verweis an meinen Blog. Also es ist sehr viel drin für erwachsene Hörer, aber ich finde auch, dass es sehr komplex gerappt ist in dem Moment, wo ich dachte so, okay, für Kids ist es schon, also der Text ist natürlich freundlich und passt alles, aber da dachte ich so, okay, kann man da jetzt auch so folgen?
Ja, wir können das mitrappen, wir können das Mikrofon ins Publikum halten, zu jeder Stelle im Song, die rappen das.
Und gerade, was du sagst, ne, gerade so die Dinger,
aber
wo man
das
denkt,
ist das
so,
Ding,
da
muss man drüber nachdenken wahrscheinlich, ob die es wirklich, ne, so... ob man es zutraut oder nicht.
Hat sich auch entwickelt. Hätten wir auch im ersten Album nicht gemacht.
Und dann sind wir einfach das Risiko eingegangen, indem wir zum Beispiel, ich weiß noch, bei einem Song von uns, der Hausaufgaben heißt, der so ein bisschen Dance-mäßiger ist, wo ich relativ schnell rap. Da haben wir uns am Anfang immer gefragt, ob das vielleicht ein bisschen zu schnell für das Gehör eines 7-Jährigen oder so sein könnte. Aber es sind genau die Dinger, die sie dann auf den Konzerten irgendwie noch mal lauter mit rappen, weil die halt da voll drauf stehen, auch irgendwie sich diesen Herausforderungen, glaube ich, zu stellen und das dann gerade geil finden, eher die schwierigen Sachen auch auswendig zu lernen.
Also wenn wir proben vor Natur, ohne Publikum, dann legen wir oft einfach schon, weil es cool choreografiert aussieht, die Stellen fest, wo wir das Mikrofon des Publikum halten. Mhm. Und das ist natürlich auch immer so ein bisschen Glücksspiel, weil du ja nicht, also ist ja armselig, wenn dann keiner was sagt. So.
Ja. Hat man
ist
auch schon mal erlebt.
Passiert.
Ist, also bei anderen.
Also, nee, aber ist ja jetzt noch nie groß passiert. So.
Genau.
Und es ist auch krass, wenn du ein neues Album rausgebracht hast und du weißt noch überhaupt nicht, wie finden die Leute das, so, und du planst eine neue Tour und planst halt ein beim Proben, da halten wir das Mikrofon hin, ist... Wir haben es jedes Mal, ich war eigentlich immer derjenige, der gesagt hat, werden Sie da wirklich mitrappen? So, und haben sie aber immer gemacht. Also ist ehrlich gesagt krass. Ich glaube aber, es liegt auch daran, dass die Musik noch viel intensiver hören, als es vielleicht Erwachsene machen. Weil wenn du ein neues Album gut findest, dann hörst du es halt 4-5 Mal so und hast es irgendwie nebenbei mal an. Aber wenn Kinder ein Lied gut finden, hören die das halt 80 Mal am Tag.
Ja.
Und bis ihre Eltern sich ritzen.
Und das ist noch nicht diese neue Streaming-Taktik mit hier die Fans streamt anweisen, das immer so im Loop zu machen, streamt uns auf die Eins, sondern nein. Bei uns hören sie es dann auch wirklich jedes Mal.
Ja.
Genau, das ist wirklich ein Unterschied. Und ich glaube, deswegen kommen sie auch so krass vorbereitet auf die Show. So, mit ihren Eltern.
Ja.
Und die Eltern übrigens auch. Also so, die fühlen sich natürlich irgendwie auch verstanden. Das ist, glaube ich, so wie wenn man zusammen einen Pixar-Film guckt. Mhm. Den guckst du als Eltern auch anders, als du den als
auf zwei Ebenen.
Kind guckst. Und wenn wir das gefragt werden, ich finde es halt auch geil, wenn die Kinder mal was nicht verstehen, weil dann fragen sie.
Wir
machen das auch oft mit ihren Eltern im Auto zusammen oder so. Und für uns, das war jetzt auch nicht von Anfang an so, aber ging relativ schnell los. Für uns ist das halt auch total, total schönes Gefühl, da was zu machen live, wo beide Parteien ihren Spaß dran haben und auch so dann, die melden uns das halt so oft zurück, daher wissen wir das so gut, dass sie danach gemeinsam irgendwie im besten Fall sehr glücklich als Familie nach Hause gehen und so ein Erlebnis haben, wo sie, was sie einfach alle feiern und halt nicht ein Teil nur so aus Höflichkeit mitkommt und dann so, weißt du, gute Miene zum bösen Spiel macht, sondern da wirklich alle ihren Spaß dran haben.
Das und ist doch geil, wenn dann der Vater irgendwie erklärt, das ist ein Querverweis auf Set the Sound of the Police. Mein Junge, den spiele ich dir mal vor.
Ja, aber ist das dann auch... Also da kann ich mir vorstellen, dass ihr dann da besonders viel Spaß dran habt, da eure eigenen Referenzen noch irgendwie drin zu verpacken für die Eltern. Und ihr habt ja, glaube ich, auch irgendwo mal erzählt, dass ihr dann angefangen habt, Klischees aufzugreifen und so klassische Elternsprüche zu verwursten, wenn man dann zu, was weiß ich, mein lieber Freund, ich zähle bis drei.
Ja, sehr gutes Beispiel.
Ja. Oder Hausaufgaben finde ich auch, da krache ich mich übrigens gerne beim Video weg, weil es so herrlich albern ist.
Und gut hässlich.
Ja, dieser Positionswechsel am Keyboard ist Wahnsinn.
Danke, dass du den bemerkt hast.
Geil,
da haben wir uns auch sehr viel Mühe mitgegeben.
Auf den sind wir noch nie angesprochen worden.
Das stimmt.
Ja, da haben wir uns wirklich lauthals weggekracht. aber also, da fühlt man sich ja sicherlich auch als Elternteil hier und da mal ertappt, weil... Allein der Hausaufgabentrack, wie es dann so, ist einfach die ganzen Klischee-Entschuldigungen, aber auch so, wie man es von früher kennt, werden da eigentlich aufgegriffen.
Ich glaube, dass die sich dann in unserem Fall vielleicht nicht oft so unangenehm ertappt fühlen. Das Gefühl kennt man ja auch, wenn man so unangenehm ertappt wird, sondern dass das eher so ein humorvolles irgendwie ertappt werden ist, wo man auch merkt, so okay, wenn die Jungs ein Lied darüber gemacht haben, dann sind wir scheinbar doch nicht die einzige wahnsinnige Familie, die immer wieder diese ätzenden Sprüche bringt oder so, sondern dann geht es ja anderen Menschen da draußen auch so und das hat ja tendenziell eher was Tröstenderes, als dass man sich dann dafür schämt oder so.
Und ich glaube auch, dass wir dabei helfen, zu sagen, dass auch Familien Humor haben. Weil ganz oft ist es ja so, Leute kriegen ein Kind und werden dann nur noch als Mama und Papa wahrgenommen. Ja. Die irgendwie über allem schweben, alles richtig machen, die glänzenden Vorbilder sind. Aber das ist ehrlich gesagt für Leute, die auch Humor haben, nicht immer nur die coolste Bezeichnung irgendwie. Du bist jetzt die Mama von so. Und ich glaube, wir geben dem so ein bisschen eine Stimme, dass auch Eltern coole Leute noch sind. So.
Dass du auch eine coole Familie sein kannst, wenn man sich mal zwischendurch anschreit oder irgendwie diesen ganzen Wahnsinn halt erlebt, der in den Heile-Welt-Familien, die manchmal so nach außen propagiert und getragen werden, halt nicht vorkommt.
Die haben immer eine Gruselpuppe im Keller. Solche
Wir haben ja gerade Cheese auch rausgebracht. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast, den Song
und
das
ich.
Video. Und da geht es ja auch ein bisschen darum, dass die Kiddies einfach nur durchgehend fotografiert werden. Dass und sehr viele Fotos macht von seinen Kindern. Ein Kumpel von mir gestern meinte zu mir, ja ey, ihr habt so recht. Ey, ich habe auch, als ich da gestern drüber nachgedacht habe, so viele Fotos auf meinem Handy von meinem Sohn und ich muss mal ein bisschen aufhören damit.
Wir nehmen uns da ja selber nicht raus, ne? Ich mache das bei meinen beiden Kindern, ich ertappe mich halt auch richtig oft, wie ich genau diese Sachen mache, die wir in unseren Songs beschreiben und es ist dann aber nicht mehr so ein oh Gott, das ist so schrecklich, dass ich das tue, Gefühl. Wir machen das ja auch nicht anklagend, sondern versuchen das immer so auch irgendwie mit so einem Augenzwinkern und ey, ja, ist so, ist nicht immer cool, aber ist auch wie es ist, ist auch okay. Wir jagen jetzt unsere Hörer nicht in die Hölle für irgendwelche nervigen Sprüche, die sie ab und zu mal droppen.
Und es ist halt auch so ein bisschen, wir suchen immer nach Themen, die schon immer da waren. So, weil also fotografieren ist ja jetzt nicht erst seit den Smartphones so ein krasses Thema, sondern Kinder sind ja immer schon in allen möglichen Situationen fotografiert worden. Und wir sind jetzt, glaube ich, keine Band, die jetzt immer am Zahn der Zeit Zeitgeistthemen aufgreift. Also wir würden jetzt nicht einen Song über TikTok machen. So. Und, ne,
also. Das ist auch wieder in der Tic-Tac heißt.
Das ist die Uhr.
Was denn gerade in?
Ja, und das ist, hörst du ja auch an unseren Beats so. Wir haben ja jetzt eigentlich, also manchmal machen wir solche Ausflüge, aber wir probieren jetzt nicht immer den super aktuellen Sound irgendwie abzubilden.
Was aber voll befreiend ist.
Weil kann auch mal quatschig sein oder mal oldschoolig oder
es kann auch mal genau das sein, dass wir sagen, wir wollen jetzt mal so einen Trap-Beat machen, der genau wie das klingt, was zur Zeit so.
Das ist ja quasi wie bei Ohne mein Brudi, wo das Rap, das Video ist ja auch einfach ein sehr klischeebeladenes Rap-Video. Ja. So
mit Nightliner.
Vor dem Nightliner, im Nightliner, dann Slow-Mo-Aufnahmen vom Konzert, wo alles episch aussieht.
Aber das haben wir zum Beispiel auch festgestellt, ne, dass es eigentlich inzwischen auch immer mehr Spaß macht, sich aus jeglichen Genres irgendwie was zu picken und das natürlich rap-basierend zu produzieren. Und genau, der Hip-Hop, die Hip-Hop-Basis ist ja eigentlich immer da, aber du kannst ja trotzdem irgendwas aus dem Bereich nehmen, aus dem Genre nehmen, ja. da. Und das ist halt schon geil, weil sich dann halt jeder auch natürlich sein Lieblingslied da rausziehen kann.
Und wenn du so die Freiheit, oder wenn wir uns einfach die Freiheit nehmen zu sagen, wir machen jetzt so ein 2019 Trap-Ding oder so, ist halt das gute Gefühl daran, dass wir das kurz mal machen, aber nicht da bleiben müssen und nicht immer diesem Zeitgeist hinterherjagen müssen, sondern dann halt wirklich, weil wir die Mucke gerade feiern und Bock haben, so einen Track mal zu machen.
Das Schöne ist ja auch, dass man, also meiner Meinung nach, merkt, dass ihr euch da nicht an irgendetwas bedient und etwas auf die Schippe nehmt, und sondern daraus, also ihr wisst, was ihr tut und daher stammt, und das merkt man. Also, dass ihr das halt aus Spaß an der Freude macht, die ganzen Referenzen, und nicht um irgendetwas aufs Korn zu nehmen. Nee,
wir finden auch unsere Musik wirklich selber gut. Also so ist es nicht.
Es kommt auch erst raus, wenn wir es alle gut finden. Ne? Also es ist jetzt nicht so, okay, den Song machen wir jetzt auch noch irgendwie, weil wir brauchen noch einen Song oder
aber
so.
Aber du meinst vielleicht auch sowas wie, dass wir, wenn wir jetzt das Autotune benutzen, was ja die Geister da draußen irgendwie extrem spaltet, dass wir das halt nicht extra absichtlich scheiße machen oder
genau,
so.
Genau, es gibt
das
nämlich verarschen. Wenig Schlimmeres als ironische Trap-Songs zum Beispiel. Aha. Oder ironisch auf Straße zu machen.
Ja,
weil
hasse ich auch.
Das merkt man dem immer sehr stark an.
Ja, oder sich dann auch so mit so Aussprache und Dialekt anbiedern und dann plötzlich irgendwie das so ficken wollen oder so, finde ich auch ganz peinlich.
Wenn wir das machen, dann wirklich aus
Liebe zur Musik. Das hat dann immer so einen Schülersprecher.
Ja, diesen Markus Lanz, Kai Pflaume, Barbara Schöneberger Swag. Und das ist dann so ein bisschen schwierig. Aber wenn ihr euch dann so... Seht ihr dann auch so eine Art erzieherische Aufgabe irgendwo da drin in eurer Musik, wenn ihr dann zum Beispiel darüber sprecht, dass man weniger Fotos von seinen Kindern machen sollte? Und
eigentlich machen wir uns ja nur drüber lustig.
Social Media. Ja gut, aber man macht sich ja drüber lustig, aber das regt ja zum Nachdenken an.
Also ehrlich gesagt, wir haben jetzt hier nicht so eine Themenkonferenz, wo wir sagen, 2019 ist, sagt unsere Agenda, weniger Fotos.
Aber ihr könnt ja schon auf einer Meta-Ebene den Eltern etwas mitgeben, was die Kinder vielleicht nicht verstehen in dem Moment.
Wir machen einen Kommentar, und wir haben, glaube ich, in allen unseren Songs so einen gewissen Werte Kodex, so, der mitschwingt, den wir auch irgendwie nicht überschreiten, und wir fassen auch gewisse Themen bewusst nicht an, so, und sagen natürlich auch gewisse Sachen auf eine ganz besondere Art und Weise. Mhm. Aber jetzt so einen riesen erzieherischen Auftrag,
eigentlich
Familien zusammenbringen vielleicht.
Ja, aber jetzt, und auch wenn das halt auch so ein sehr klischeebeladener Satz ist, aber wir als Band, oh Gott, ich will ihn nicht sagen, tatsächlich auf unserer Ebene ja auch wie eine Familie zusammen. Mhm. Und deshalb ist das, fließt, glaube ich, auch unmittelbar einfach in die Musik und in unsere Texte und in das, was wir sozusagen vermitteln, mit ein, dass wir uns da halt auch selber reinbringen. Und das heißt, uns sind halt auch Sachen wie Streit und sich wieder versöhnen oder mal verschiedener Meinung sein, oder dass es wichtig ist, sich wertzuschätzen oder was auch immer. Das sind uns auch keine fremden Sachen. Wir würden damit halt nicht so plakativ nach draußen gehen, dass wir jetzt so ein Lied schreiben, was heißt Freundschaft ist wichtig. Aber wir leben halt, ja, ne? Gut kacke der Titel. Aber wir leben das halt trotzdem, und deshalb fließt das auch irgendwie mit ein in unsere Musik. Und dadurch glauben wir schon, dass wir jetzt kein Gift in die jungen Köpfe da draußen irgendwie reinschütten wollen, sondern dass wir irgendwie, dass es uns um etwas Positives geht. Selbst wenn wir ein Lied über knallende Türen und Streit zu Hause machen, versuchen wir das so zu machen, dass es am Ende irgendwie was Versöhnliches hat, oder so, dass es dazu anregt, irgendwie, dass man miteinander spricht oder dem anderen auch mal zuhören soll oder sonst was. Sowas scheint immer durch, aber wir sind, wenn es so zu plakativ oder zu doll wie so ein Kalenderspruch an der Wand wird, da sind wir halt raus, weil das ist uns dann einfach zu kitschig. Und gerade Kinder werden so oft mit schon zu viel Kitsch überhäuft, da haben wir keinen Bock, so mitzumachen. Außerdem ist Rap die Möglichkeit, die Sachen halt auch anders zu sagen, als es schon irgendwie so oft getan wird und direkter.
Ich glaube, es gibt bei uns einfach generell so den Kodex, dass wir ehrlich sind, wenn wir von unseren Fans Sachen gefragt werden, und das betrifft sowohl unsere Musik, als auch wenn sie uns nach der Show fragen, trinkt ihr Bier? Die wissen, dass wir Erwachsene sind, die Musik für sie machen, das ist total klar, diese Grenze wird auch nicht gebrochen. Wir setzen jetzt, Flo setzt jetzt nicht sein Cappy rückwärts auf und macht, hey, ich bin 15, sondern die wissen irgendwie, wer wir sind, und das spiegelt sich auch in den Songs wieder, glaube ich.
Ja, da sind wir dann ja auch wieder bei der Augenhöhe eigentlich.
Die wir wir haben auch wirklich gemerkt, man muss das nicht machen. Man muss sich als Erwachsener, wenn man sich mit Kindern unterhält oder austauscht, musst du nicht so tun, als wärst du selber auch ein Kind. Mhm. Im Gegenteil, da sind die oft genervt von und so. Und die fühlen sich nicht nur ernster genommen, sondern man nimmt sie ja auch tatsächlich ernster, wenn man das eben nicht macht, diesen unnötigen Schritt. Sondern wir sind erwachsene Personen. Wir können im Bus, wenn wir wollen, abends noch ein Bier oder sogar manchmal einen Wodka trinken und müssen keine Angst haben, dass das jetzt unsere Karriere zerstört, weil so waren wir von Anfang an und wir haben denen nie was anderes verkauft.
Ja.
Säufer.
Ekelhaft.
Wir waren schon immer Säufer.
Kinder, da waren wir von Anfang an ehrlich mit. Wir haben immer schon gesoffen. Und das ändert sich auch nicht. Auch nicht für euch.
Prost.
Ich geh mal, ne?
Ja. Du bist doch der größte Säufer.
Ja, du bist doch der Schlimmste von allen.
Gleich auch Kölner Dialekt hat
sie. Ja, gleich.
Hauptsache irgendwas, was dann leicht versoffen klingt.
Ja.
Wie alt sind denn so die Kinder bei euch im Schnitt? Könnt ihr das festlegen?
Die kleinsten Geschwister, die mitkommen, sind 5. Aber die, die jetzt wirklich Fans sind, sind 6 bis 11, 12.
Ja, und das sind dann ja auch die, die sich vorne in den Kinderbereich reinwagen. Das ist ja bei uns getrennt. Es gibt direkt vor der Bühne einen Bereich nur für die Kinder. Haben dann auch Bock. Für die Eltern ist das manchmal so, dass wenn die, glaube ich, das erste Mal reinkommen bei uns und diesen Kinderbereich sehen, der schon sehr groß ist.
Da sind halt 3000 Kinder auch drin. Ja. Das ist jetzt nicht ein kleiner Kinderbereich.
Das ist auch in Ordnung, da dann kurz zu schlucken, bevor man die da reinlässt, weil dann sind die auch verschluckt. Die sind dann auch weg für die nächsten 90 Minuten. Und mit diesem Vertrauen versuchen wir halt irgendwie gut umzugehen. Aber
die Armbänder, also organisatorisch.
Es gibt, glaube ich, auch wirklich so Ordner, die dann.
Ja, genau. Also, wir haben auf großen
schauen,
Shows.
Ob es allen gut geht.
Wir haben ein eigenes Team dann dabei auf großen Shows von Leuten, die wir kennen und mögen, die Erzieher sind. Und die Kinder kriegen beim Einlass Armbänder und da können die Eltern die ihre Handynummer raufschreiben. Und die Kinder kriegen halt so einen Infopoint gezeigt. Da ist eine große Figur, irgendwie sowas. Und da können sie sich melden, sollten sie sich alleine fühlen oder wegkommen.
Ja. Und wenn dann da so Sicherheitspersonal irgendwie ist, was sonst gewohnt ist, irgendwelche Besoffenen rausziehen und rausschmeißen zu müssen, dann werden die von unserem Team wieder am Tag unseres Konzertes ein bisschen sensibilisiert, dass es heute halt eher darum geht zu gucken, sieht irgendwo ein Kind verloren aus? Irgendwie, weißt du, du siehst es den Kindern ja
was
an.
Heute wenn nicht die große Hells Angels Nacht ist, sondern
halt muss man denen auch manchmal noch klar machen, dass sie in ihrem Umgangston ein bisschen vorsichtiger werden müssen vielleicht. Und dann aber vorne in diesem Kinderbereich, ja, da ist es so 8 bis 11-Jährige sind so der größte Teil des Publikums.
Genau, also die Kleineren sind geschultert bei den Eltern.
Und manchmal auch von den älteren Geschwistern, was immer sehr süß ist zu sehen, wenn so ein 8-Jähriger einen 6-Jährigen irgendwie auf die Schultern stemmt, um ihn da ein paar Minuten
und was ich auch witzig finde, es gibt ja jetzt, gab jetzt immer mal so den Prozess, dass Kinder uns über ein paar Konzerte oder Jahre begleitet haben und wir gemerkt haben, okay, das ist jetzt das letzte Konzert für den, dass er zu uns kommt, weil er jetzt 12 oder 13 ist. Aber es gibt durchaus Teenie-Geschwister, die mitkommen, weil sie damit aufgewachsen sind und weil sie dann bei den Eltern stehen wollen.
Und selbst mit 14 das nicht komplett scheiße finden.
Genau. Selbst mit 14 vielleicht schon irgendwie 187 hören, aber zu uns mitkommen, weil sie denken, ob wir jetzt am Sonntag in den Zoo gehen oder das machen.
Oder zu deine Freunde.
Ist okay für mich.
Ich geh noch mal mit.
Ja, genau.
Gut, dass ihr direkt darüber redet, weil das wäre so das nächste Ding gewesen, was ich ansprechen wollte, ob es dann irgendwann den Moment gibt, wo ihr merkt, das Alter vielleicht, okay, jetzt kippt es, jetzt wollen sie zu den in Anführungszeichen echten Rapper.
Sag dir, ne, das letzte halbe Jahr oder das letzte Jahr direkt nach deine Freunde direkt übergangslos zu Mero und Capital Bra. Das sind so die, das ist wirklich der Querschnitt. Das sagen auch alle Kinder, mit denen ich
teilweise
mich
teilweise aber auch austausche. Parallel eine Zeit lang. Das ist das
eine kurze Zeit parallel, ja.
Ja, nicht eine ganz kurze. Also der Sohn von Max, an dieser Stelle lieben Gruß, ist ein Freund von mir aus Berlin, der ist 10. Und der hört seit 1,5 Jahren beides. Also wirklich, beides.
Das geht auch.
Und der kann Capital Bra Songs auswendig, hört aber auch noch deine Freunde. Also weil ich denke immer nur, es geht entweder oder, aber es ist nicht so.
Cool.
Emil findet schlecht. Beides gut.
Ich war nämlich letztes Jahr irgendwann war ich auf dem UFO 361 Konzert hier in Hamburg. Und ich habe mich so ein bisschen weiter hinten, und es war in der großen Freiheit, 36, da habe ich mich oben da auf der Galerie ein bisschen weiter hinten hingestellt und dann eigentlich relativ entspannt einfach nur ein Bierchen getrunken während des Konzerts. Und das war aber dann so auch die Area, wo sich dann die Eltern mit ihren Kindern eingefunden haben, weil da super viele, also es waren wirklich für ein Rap-Konzert sehr, sehr, sehr viele Kinder da.
Unglaublich, oder?
Ja, und ich würde so tippen, die waren alle so zwischen 10, 12, 13, 14 und dass sie halt eine Begleitperson brauchten.
Es ist halt, aber also muss man doch auch mal aussprechen dürfen, es gibt ja schon auch echt viele Rap-Acts, die eine Außenwirkung haben von ich habe ein erwachsenes Publikum und tatsächlich aber einen Großteil Kinderpublikum haben.
Man darf
und mit
ja
Kinder
so
meine ich jetzt nicht Teenies, ich meine
Elfjährige.
Ja. Und teilweise so. Ja auch Musik machen, die absolut da reinpasst. Also wenn ich mir an, wenn ich an Nice Girl denke von UFO, so sie ist ein Nice Girl, komm, wir essen ein Ice Girl.
Das ist doch verschönert. Und, warum soll man das nicht machen, ne?
Und was war noch? Aber Dardan zum Beispiel, der auch, also ich habe auch den Eindruck, dass viele Künstler damit spielen und so gucken und so Buzzwords benutzen und so schauen, okay, was ist denn gerade in der Zielgruppe von Alter X bis Y so angesagt und was weiß ich, in den Trends und dann absichtlich Sachen wie Fortnite einbauen und so in ihre Refrains.
Okay, ja. Ja? Interessanter Gedanke. Ich habe aber auch schon so Überraschungen erlebt, dass das wäre vor 10 Jahren auch noch nicht möglich gewesen. Kannte ich so nicht, zum Beispiel, war ich auf einem Nemo-Konzert, Nemo und Hannibal. Ja. Da war das genauso. Das waren auch wirklich, da waren auch hinten vielleicht ein paar Ältere, aber vorne waren einfach Kinder. Es waren irgendwie 12-Jährige und deshalb musste das Konzert auch super früh anfangen, also pünktlich, dass das, glaube ich, dann nicht bis weit nach 22 Uhr oder höchstens 22 Uhr geht oder so. Und das ist im Grunde das, was früher die Boygroups waren, also so in unserer Jugend, das Publikum, was so die Backstreet Boys oder sowas hatten, die gehen jetzt hierzulande heute zu Rap-Konzerten.
Ja. Ich finde es ja nur ein bisschen peinlich, wenn sich die Artists quasi dazu nicht bekennen.
Ja, wenn sie
weißt
das...
Weißt du, also
ja,
wenn das so getan wird, als ob es irgendwie was... Weil wir sehen uns gar nicht zum Beispiel als jetzt Gegenentwurf, ne? Wir sind jetzt gar nicht... Wir sind der cleane Rap. So, nee. Den könnt ihr auch... So sehen wir uns gar nicht. Wir finden das alles cool und keiner von uns glaubt, dass ein Schimpfwort in einem Song ein Kind verroht. Sofort. Glaube ich nicht.
Ja.
Also so bin ich mir sicher, aber ich finde es ein bisschen komisch, wenn man sein Publikum so, wenn man so also tut, wenn man Teil weglügt, so. Weil man sich irgendwie cooler hinstellen will.
Also ich muss auch sagen, auf der Fettes Brot Tour, die jetzt gerade letztens war, da waren auch trotzdem sehr viele Kinder mit ihren Eltern da. Also die Generation hast, also ich meine, Fettes Brot ist ja dann auch nochmal eine andere Generation, wo du die Eltern hast quasi, die da hingehen, die in unserem Alter jetzt sind, die aber auch schon Kinder haben und die gehen mit ihren Kindern auch zu den Broten und feiern das auch ab.
Aber das ist so ein bisschen dieses Sportfreunde-Stiller-Phänomen. Ja, auch,
oder
ne?
Crow, ne?
Was wahrscheinlich, dann, das, ja. Genau, Crow-Konzert war ich auch, das auch sehr kinderlastig.
Aber der lässt es auch nach außen hin nicht so anders aussehen. Also Crow hatte schon immer so ein buntes Publikum, fand ich, und das wussten auch immer alle, dass zu Crow irgendwie alle gehen können. Und ich glaube, du sprachst jetzt gerade von denen, die so
Straßen
so sehr haben. Straße machen und halt aber nichts erwähnen von unseren 12-Jährigen. Aber
machen vielleicht ja auch nicht alle, ne? Also es hören ja nicht alle dann Mero und...
Ja, ich habe jetzt mal so eine, selbst in den letzten 24 Stunden so eine kleine Feldstudie erhoben.
Aha.
Und ich bin ins Feld gegangen und habe einfach via Insta gefragt, so an die Eltern, was weiß ich,
was die Kinder hören.
Erzieherinnen und Lehrerinnen und sowas, was die ihren Kindern vorspielen oder was sie mit Kindern hören. Und da kam tatsächlich sehr viel Sido, so, gerade von den neueren Sachen.
Wie das gekommen ist, ne?
Ja, weil das auch geht, aber mittlerweile, ne? Da hat ja auch so eine Transformation stattgefunden. Genau. Und was noch?
Dann war auch viel so ein bisschen Fat Tony dabei. Mackis. Ihr wart dabei. Dann und dann haben wir aber auch ganz viele, ich habe nämlich auch noch gefragt, wo denn dann inhaltlich oder rhetorisch die Grenze ist. Und super viele waren der Auffassung, dass sie alles weglassen, was so Richtung sexistisch, also Sexismus geht oder was zu Straße ist, also einfach schon zu hart klingt. Also OG Kimo zum Beispiel, der hat ja auch teilweise gar nicht so harte Inhalte, aber verpackt ist einfach extrem hart. Und das klingt schon zu aggressiv, sind sie der Meinung. Und
obwohl das ja so mit der geistreichste ist eigentlich, den wir da zur Zeit haben. Moment, aber ja, auf den ersten Blick macht das vielleicht einen anderen Anschein.
Aber es ist doch, also, aber die Tendenz ist ja auf jeden Fall spürbar. Sie wollen quasi, sie wählen Sachen aus, wo sie denken, dass es lyrisch oder inhaltlich was mitgibt.
Genau.
Weil sonst wählst du ja, also...
Genau, dass es was mitgibt und dass es zumindest nichts Böses, sage ich mal, das so in Anführungszeichen dann hinterlässt.
Die Eltern von zu Hause aus ein bisschen steuern und den Rest kriegen die Kinder dann in der Schule mit.
Ja, einige sagten aber auch, so, wenn mal das Wort Scheiße fällt, mein Gott, also das sind Kinder, das kriegen sie halt sowieso mit.
Und
Arschloch kommt spätestens im Kindergarten hinzu.
Ja. So. Und ab Grundschule ist eh alles aus. Ab Grundschule, sage ich auch immer allen Eltern oder so, ab Grundschule müsst ihr mit Hurensohn klarkommen. Das ist ein Wort ab 7 einfach bei Kindern, wenn man darauf immer nur entrüstet reagiert, weil das natürlich auch, es klingt nicht schön aus dem Wort eines, ne, von jemandem, der gerade noch so unschuldig war, aber ey, das ist so, wie es ist und irgendwie.
Ja, Ja, und auch, ey, ganz ehrlich, Kinder können das doch auch abstrahieren. Also so ab einem gewissen Alter ist das doch auch alles nicht mehr schlimm. Wir erinnern uns doch alle noch, als der Arschfick-Song rauskam und es einen riesen Aufschrei gab. Und das war das in unserer Generation. Und diese Sachen wird es immer geben und deswegen ist noch keiner gestorben.
Und wenn wir mal ehrlich sind, jetzt hinter verschlossenen Türen, nicht wenn die Mikros an sind, aber bei uns im Bus fällt auch das ein oder andere Mal das Wort Hurensohn. Für denjenigen, der sich halt gerade wie ein Hurensohn benennt.
Wir haben dann so ein eigenes kleines Ritual, so ein Trommelritual, dass immer, wenn sich jemand bei uns auf Tour, wenn wir irgendwo ankommen oder so, wie ein Hurensohn
wenn er sich hurensohnhaft verhält,
müssen wir das Wort nicht mehr sagen, sondern einer von unserem Team fängt an, die Trommeln zu schlagen, irgendwann an die Wand oder auf den Tisch. Dam, da, 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 dam. Und wenn das die anderen hören...
Und einer hisst die Fahne.
Einer hisst die dann Fahne. Dann machen wir das ganze Team von alleine mit. Es gibt nur dieses Trommelritual.
Meine Damen und Herren, das scheint sich ein Hurensohn hier aufzuhalten.
Und dann wissen wirklich alle schon, oh, die Hurensohn-Trommeln.
Aber das ist dann natürlich auch so genau diese Art von Ab-18-Humor, den wir uns dann für Backstage aufbewahren. Aber damit kann man halt auch Spaß haben einfach, darf man auch nicht vergessen.
Also was ich aber auch denke, ist noch natürlich, zu meiner Zeit, ich bin ja Jahrgang 78, und da war das ja halt auch einfach so, dass die Eltern da noch gar nicht so viel Hip-Hop-Musik kannten. Mhm. Inzwischen gibt es ja so viel Hip-Hop-Musik und wir in unserem Alter haben damals ja auch schon Hip-Hop gehört. Und dadurch musst du es ja auch irgendwie trennen. Was will ich jetzt eigentlich genau sagen?
Klang super klug.
Dass es Hip-Hop schon sehr lange gibt?
Dass es Hip-Hop schon sehr lange gibt, aber dass natürlich... Meine Eltern meinten dann immer so, ja, okay, jetzt kommt hier wieder diese brennende Regentonnen-Musik und so. Und sie sagen alle immer Fuck und sowas. Und das, wir in unserem Alter sind ja damit aufgewachsen so. Und die ganzen Eltern, die ertragen das ja.
Das ist ja auch jetzt so die in Deutschland die wahrscheinlich erste so Hip-Hop, also Elterngeneration.
Ja, genau. Ja. Was ja vielleicht uns ja natürlich auch zugutekommen wird, ne? Oder kommt.
Also die Vinylväter, wir nennen sie die Vinylväter.
Es gibt auf jeden Fall die Hip-Hop-Dads, die immer so richtig sich über jeden Querverweis freuen und uns das dann nach den Konzerten auch immer so sagen.
Den habe ich gedickt.
Habe ich gedickt.
Erkennt man an Bart und Cap im Publikum.
Oft, ja, ist halt modisch die Besten.
Die kaufen die Vinyl auch.
Ja, ach, großartig. Aber ich habe das gerade schon so ein bisschen rausgeholt. Es war übrigens auch ein paar Erzieher dabei, die dann so mir so quasi ziemlich, die haben dann so Umfragen extra für mich gemacht in ihrer Gruppe. Und dann, es war wirklich größtenteils eigentlich Mero, Kapital.
Kindergarten oder Grundschule?
Eher so Kindergarten, Alter.
Bist du sicher? Kindergarten schon?
Obwohl, das ist ja alles unser Rekord. Grundschule.
Ja.
Und dann, Mero, Kapital, Samra teilweise. Was war noch so?
Aber Samra kennst du nicht? Nee. Man muss ja auch dazu sagen.
Erzähl ich dir nachher.
Das ist ja immer das Problem mit Umfragen. So, wie suggestiv fragst du so? Und was antworten Leute in der Situation? Also, wenn du einen Grundschüler fragst, was hörst du, wird der Grundschüler eher aus Coolness-Gründen sagen, ich höre auch Kapital. So.
Ja, die Frage, ich war natürlich nicht dabei, als die Frage gestellt worden ist. Es war die
tatsächlich
die
wird er aber mit seinen Eltern wahrscheinlich eher deine Freunde hören.
Ja.
Also ich habe eine ähnliche Umfrage wie du dieses Jahr gehabt. Ich habe nochmal, bevor ich meinen Job gekündigt habe, im Ferienprogramm gearbeitet. Es sind dann immer pro Woche ungefähr 50 Kinder, 40 bis 50, und die wechseln wöchentlich. Also nächste Woche kommen wieder neue 40, 50 Kinder. Da kann man dann innerhalb von 6 Sommerferienwochen einen ganz guten Querschnitt der Gesellschaft sich mal rausziehen. Alle Mero auch auf jeden Fall. Mhm. Und ich habe die dann immer auch, wir haben immer einen Ausflug hier ins Studio gemacht, wo ich denen unser neues Album vorgespielt habe. Und die Mero-Fans, ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon erzählt habe, die Mero privat ganz toll feiern, fanden von unserem neuen Album die Sirene am besten. Klar. Was nämlich der Trap-Song sozusagen war. Der hat so ein bisschen so ein Beat, aber unglaublich, der ist wirklich Grundschulthema, glaube ich, Nummer 1 gerade.
Und ich weiß eigentlich, seitdem ich denken kann und irgendwie deutschen Rap höre, also selber dann irgendwie seit 12, 13, also seitdem ich 12, 13 war, ich war riesiges Agro-Berlin-Fan-Kind und so. Aber auch Hamburg habe ich mir alles,
Du hast
gegeben.
Beides?
Ja, beides.
Ich habe beides.
Ich habe Einsbusch als auch
Agro
gleichzeitig gehört. Und da war das dann ein riesiges Thema mit BPJM und Indizierung und verroht das unsere Jugend. Und dann ging es los, dass man darüber wissenschaftliche Arbeiten schreibt, ob deutscher Rap die Jugend und Kindheit verroht in Deutschland. Jetzt habe ich ja quasi hausgemachte Experten hier.
Oha, ja, aber auch nicht auf jedem Gebiet.
Ja.
Also,
Wie seht
mal
ihr
sehen,
das
was denn? Ihr gleich. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich sehe das so, dass wenn du irgendwie wenn du im Leben damit ausgestattet bist, ein liebevolles Elternhaus zu haben und vielleicht nicht nur die falschen Freunde die ganze Zeit, dann kannst du Ballerspiele spielen, dann kannst du die dreckigste Rapmusik hören, ohne dass sie dich vielleicht verroht ist, wenn man das jetzt 24/7 die ganze Zeit nur macht und nur auf diesem Film ist. Aber ich glaube, dass man, wenn man sonst ganz gut im Sattel sitzt, sag ich mal, und ein bisschen, es gibt immer mal Ausschläge nach links und nach rechts, aber ein bisschen so, bisschen mittig irgendwie.
Also irgendwo ist auch so eine Frage der Privilegien.
Ja, schon.
Was dich verroht, ist, wenn keiner auf dich aufpasst. Ja. So. Und das, also da bin ich mir ziemlich sicher.
Wenn du keinen hast, einfach.
Wenn du keinen hast, der auf dich aufpasst und wenn du natürlich dann irgendwie super aggressive Texte hörst und das Einzige, was du zu Hause kriegst, ist, dass deine Mutter dich anschreit, mach die scheiß Mucke leiser, dann kann es sein, dass dich das aggressiv macht. Ich glaube aber nicht, dass es Musik alleine ist. Ist ja auch, ich will ja jetzt auch nicht meine WG abschlachten, weil ich einen Horrorfilm geguckt habe.
Ja.
Und ich gucke wirklich sehr, sehr gerne sehr, sehr brutale Horrorfilme.
So. Wo geht dir am meisten einer bei ab? Welche Foltermethode findest du?
Krassesten? Ich hab den gruseligsten Horrorfilm gesucht, ja, mit Franzi damals und habe ihn auch gefunden. Also den finde ich am schlimmsten Horrorfilm. Martyrs heißt der.
Du hast ihn auch gesehen. Das ist aber eher so Psycho, oder?
Ja, also sorry, aber das
Psycho
ist doch
auch 100-mal schlimmer als einfach nur Splatter.
Ja. Ich finde den fand ich wirklich, das will ich auch nicht nochmal gucken. Und ich gucke wirklich richtig gerne Horrorfilme. Den habe ich geguckt und habe ihn gefunden. Es war für mich der schlimmste Film, den ich jemals gesehen habe.
Obwohl Midsommar jetzt auch gut schon war. Aber ging es ja dann da auch so um körperliche Gewalt? Oder
es ging auch um körperliche Gewalt und um seelische Gewalt und um, es war super gruselig. Und ich bin trotzdem noch da, also.
Und vielleicht, und ja, glaubst du, dass das was damit zu tun hat, dass du aber auch du bist, der jetzt, wenn du in einer labileren Ausgangsposition wärst, wo du vielleicht irgendwie, wo eine Kleinigkeit reichen kann, um dich zum Austicken zu bringen, dann kann es vielleicht auch mal Musik sein oder kann es auch ein Film sein, aber dann ist eh...
Aber das,
dann ist das eh schon
muss
so
ja auch
gut
vor allen Dingen nicht
alles.
Immer eine Gewalt sein, sondern es ist ja, ich finde, in der Generation heutzutage hast du ja auch immer mehr Familien, die sich trennen, die nicht mehr zusammen wohnen. Da kriegst du das halt irgendwie auch als Kind mit, wie du dich getrennt,
also
das hast du ja auch alles so, das ist...
Auch nur mal eine Annahme, ne? Ich weiß nicht, dafür müsste man eine eigene Umfrage machen, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass dieses extrem kapitalistische Denken, was in die Kinder da eingepflanzt wird, auch oft, dass denen das wirklich unfassbar wichtig ist, teure Klamotten und sowas zu tragen, dass das mehr Schaden anrichtet als irgendwelche Gewaltfantasien oder was es halt sonst noch da so gibt in Filmen.
Ich glaube,
Film
ehrlich gesagt,
Rap.
Das ist das höchste Gut, was man haben kann und deswegen wird sich auch immer gestritten, ob Schulbildung Sinn macht und ob unser Schulsystem kaputt ist oder so. Das höchste Gut ist, nicht Faktenwissen, sondern sich kritisch mit Dingen auseinandersetzen zu können. Mhm. Wenn man das irgendwo von irgendjemandem mitgegeben bekommt, ob es jetzt Eltern sind oder ein besonders engagierter Lehrer, der dir beigebracht hat, guck dir die Sachen einmal an und hinterfrag sie und denk drüber nach, ob das wirklich so stimmt, wie es dir vorgekaut wird, dann hast du, glaube ich, im Leben gute Chancen durch.
Nur wenn du das dann zu doll betreibst, dann wirst du so ein Verschwörungstheoretiker. Also auch da gilt es, die Waage zu halten. Aber
Verschwörungstheoretiker, die hinterfragen ja oft nicht, sondern die glauben einer Person, die ihnen was vorbetet. Also
aber
das, ist ja
aber das
Gegenteil
gehört ja auch irgendwo zum Hip-Hop-Kosmos, ne? Also das ist ja auch veraltet, würde ich mal sagen, dass man da über irgendwie die Verrohung spricht und durch die Sprache sind, glaube ich, eher die Inhalte und es ist dieses kapitalistische Streben nach Geld und Statussymbolen und ich glaube, die Verherrlichung von Drogen, die also...
Das ist aber krasser geworden.
Ne, das ist genau, das ist natürlich krasser geworden, dass es einfach irgendwie dazugehört und auch gar nicht mehr so in Szene gesetzt wird wie damals, vor 10 Jahren, da wurde es wirklich ja einfach so das war ein überzeichnetes Bild. So, ich meine, Sido, super intelligentes Drogenopfer. So, ne? Und aber heutzutage ist es einfach, es gehört dazu. So, und es geschieht nebenbei. Und ich glaube, das ist schwierig. Also diese beiden Punkte. Und ja, Punkt eigentlich, weil ich glaube, das sind auch die Punkte, die 2019 kritisiert werden, eigentlich hauptsächlich an deutschen Rap und der jungen Hörerschaft und nicht mehr vor 10 Jahren.
Ja, und wo man auch nicht immer weiß, also das jetzt, mit die Drogen zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie schon vor 15 Jahren auf dem Splash warst, was bei mir zutrifft, und jetzt heute hingehst, ist das schon...
da hat sich was getan.
Das ist schon mehr als nur die Musik.
Da haben sich die Drogen geändert, oder?
Ja. Komplett, ey. Vor 15 Jahren, wenn du da hätte man, glaube ich, auf dem Splash heimlich gekokst, weil man sich geschämt hätte, weil du sonst von den ganzen Kiffern irgendwie übel angeguckt wirst. Und heute ziehen sich die Kids da eine Nase nach der anderen. Also es war wirklich auch ein bisschen erschreckend, das so zu sehen. Und dadurch merkt man dann auch, okay, es ist nicht immer... Es bleibt nicht bei der Musik oder bei einem glorifizierten Lebensstil, sondern es geht auch wirklich aufs Publikum
über. Da ist es aber halt, und das meinte ich halt vorhin, ne, da ist es halt krass, wenn du das in einen Song baust oder wenn das irgendwie auch so Teil deines Wortschatzes als so Rapper ist, wenn du dann vergisst, dass dich die Elfjährigen hören, dann finde ich, wird es schwierig. Mhm. Und wenn du dann nicht da irgendwo Stellung beziehst. Also finde ich persönlich, das geht für mich nicht eigentlich.
So, dass das so mein Bild ist, wenn Künstler darauf angesprochen werden, die schlimme Wort-Vorbildfunktion, dann ist die Antwort häufig, dass sie der Meinung sind, dass Eltern darauf achten müssen, was ihre Kinder hören, und dass sie sich nicht so, also sie wollen sich nicht der Verantwortung entziehen, aber andererseits können sie ja auch nicht auf all ihre Hörer achten, nach dem Motto. Ja. Und sich irgendwie verstellen, was ist nun mal das, wovon sie erzählen und ihr Leben und so weiter. Wie seht ihr das? Ist das Elternaufgabe oder ist das Künstleraufgabe?
Die machen ja auch bewusst dann so eine Musik, ne? Das hatten wir ja vorhin auch schon, dass sie halt quasi bewusst auf die Themen angehen, weil es halt auch einfach erfolgreich ist. Die merken noch, dass du damit halt quasi auch so viel Geld momentan machen kannst mit so einer Musik, dass du halt auch dir bewusst solche Themen aussuchst.
Ich glaube, es gibt da keine einfache Antwort, weil du hast halt Leute, die wirklich was zu erzählen haben, weil sie vielleicht eine Drogenvergangenheit haben und so das aufarbeiten wollen. Und dann finde ich es auch total richtig, darüber ein Album zu machen. Bloß wenn du es machst, weil du dich mit einem Thema anbiedern willst, das gerade irgendwie fett ist. Und
schon
weil Codein ist gerade das meist gegoogelte Wort. So, dann, und jetzt mache ich mal einen Song, der so heißt, dann ist es halt einfach wack.
Und am Ende kann auch der Künstler selber entscheiden, dass diese Freiheit hat er ja, zu sagen, ja, ich mach das und lebe dann damit halt irgendwie das Gift in die Köpfe reinzuschütten. Mhm. Irgendwie, das ist genauso sein gutes Recht, wenn er damit leben kann und dann irgendwie cool damit ist, in Ordnung.
Aber zu sagen, kümmert euch mal, liebe Eltern, ist halt auch ein bisschen
kurz gedacht. Aber das Ding ist,
und es gibt ja auch die Möglichkeit,
wenn du alleine oder wenn du nicht viel Geld hast und irgendwie im Block wohnst. Und Musik machen ist so einfach inzwischen. Du kannst dir einen Computer nehmen, bastelst irgendwie, nimmst deine Presets, machst irgendwelche Drums hin und weißt, dass du damit Geld verdienen kannst. Das ist doch die einfachste Art, Geld zu verdienen, eigentlich.
Meinst du? Ich habe mal gehört, das ist gar nicht so leicht.
Du meinst jetzt, dass es quasi, dass jeder seinen Hirnschmalz raushauen kann, wenn er das will, ganz einfach.
Ja, und die Möglichkeit ist da, klar. Ja,
du kannst es einfach bei Spotify hochladen, hast irgendwie, wenn du in dem Bereich quasi erfolgreich, du kriegst halt super viele Streams schnell. Sozusagen.
Ist das so? Ich weiß nicht, ob das schnell
ist. Aus meiner Sicht so auch ein bisschen so ein so romantisches Märchen, dass man so aus seinem Zimmer heraus innerhalb von 2 Wochen bekannt wird und viele Streams bekommt. So. Ich glaube, die Utensilien, die es benötigt, um Musik auf professionellen Level zu machen, das ist deutlich einfacher geworden und auch schneller und auch die Vertriebswege und das alles zu veröffentlichen, das ist ja natürlich deutlich einfacher geworden. Aber ich glaube, ich kenne so viele Künstler, die irgendwie seit Jahren so auf minimalen Stream-Ebenen rumkrepeln und da irgendwie einfach nicht rauskommen.
Und auch geil sind.
Und auch gut sind, sehr gut sogar. Und da aber einfach irgendwie nicht rauskommen, weil sie halt Platzierungen benötigen in Playlisten etc.
Aber vielleicht sind sie zu gut und stumpf ist Trumpf.
Ja, aber natürlich, aber das was du meintest, das war ja der Ausgang, so Keywords zu benutzen und das irgendwie immer weiter zu provozieren, stattzufinden, das passiert natürlich
und
ist auch einfacher.
Ich finde diese Entwicklung ehrlich gesagt auch total geil, dass es so einfach geworden ist, Musik zu machen. Weil ich bin irgendwie öfter darauf angesprochen worden, ich schreibe auch Musik für so Theaterstücke und auch so Musicals und so und kann selber keine Noten lesen. Mhm. So, und kann das aber halt dadurch, dass es den Computer gibt und dadurch, dass ich das auf dem Klavier alles genauso spielen kann, wie ich es haben will, kann ich das jetzt machen. So, habe die Möglichkeit, das zu tun. Und deswegen haben wir auch überhaupt die Möglichkeit, Musik zu machen, weil keiner von uns kann Noten aufschreiben oder Partituren oder sowas schreiben. So. Und ich finde es geil, dass Musik so demokratisch geworden ist dadurch. Also, dass du letztendlich das, was du im Kopf hast, kriegst du, ohne dass du ein Orchester dirigieren musst oder eine Band oder so, kriegst du da raus und kriegst du in den Computer rein und kannst du Leuten so vorspielen, wie du es in deinem kleinen Kopf hattest. So. Und ich glaube, dass es eher dafür sorgt, dass sich dann die Qualität, vielleicht jetzt nicht in allen Fällen, aber dass die Qualität sich dann durchsetzt, weil theoretisch können es ja alle machen. Aber weißt du, dadurch, dass es alle machen können, vor allem ist so viel Auswahl.
Ja.
War das nachvollziehbar?
Ja. Voll. Ich glaube vor allem, dass die Möglichkeit, die Musik so zum, also machen zu können. Ne? Wenn ich jetzt gucke, so, ich habe mich in meiner Schule, weil ich keine guten Leistungen gebracht habe, ich mich einfach ein bisschen minderwertig oft gefühlt, weil ich in einem Rahmen, der mir vorgegeben wurde, oft versagt habe, sozusagen. Und die Musik war es dann letztendlich, die mir das Gefühl gegeben hat, doch was zu können und
ich
auch
bin
so
wieder mehr.
Ich bin so, ja, aber wirklich, es war wirklich so ein Gefühl von okay, ich kann doch was, so, ne, und das ist irgendwie das, was wert, so. Und dieses Gefühl ist jetzt viel zugänglicher für Leute, die sich halt auch keinen Musikunterricht leisten können und für die das halt nichts irgendwie ist, was nur der oberen Klasse vorbehalten ist.
Wobei so. Hip-Hop ja immer schon so war, ne?
Also das du sowieso,
hast ja, ja. Genau, hast ja eh dir dann aus bestehenden Sachen irgendwie was rausgesampelt, hast dann irgendwie da was Neues drüber gemacht, da musstest du halt jetzt auch nicht immer Noten spielen können.
Ja, stimmt.
Ja. Aber es ist halt noch einfacher geworden. So in den letzten Jahren. Also alleine, wenn ich mir vorstelle, was wir teilweise an Sounds hatten, als wir unser erstes Album gemacht haben und was wir jetzt für Möglichkeiten haben bei unserem fünften Album, wie einfach gewisse Klangbilder, die du im Kopf hast, herzustellen sind. Und bei uns ist es ja ganz oft auch das Thema, dass wir ein Klangbild im Kopf haben, was es in der Art schon mal gab. Also bei uns gibt es ja ganz oft so dieses, es muss klingen wie ein 90er-Song oder das, ne? Das haben wir ja manchmal. Und wie schnell wir inzwischen an so ein Ziel kommen können, ohne dass wir uns irgendwie...
Durch Libraries wie Splice, Online-Libraries, wo du halt dann sagen kannst, okay, ich suche jetzt mal nach den Sounds.
Und die dann sogar noch oft so heißen. Das ist tatsächlich fast so eine Art Hobby von Freunden von mir, dass sie sich so erfolgreiche Songs anhören, so gerade so die großen deutsche Playlisten abklappern und dann sagen, ha, in Song XY, da ist aber ein Splice-Sample drin.
Hast du auch schon mal gehabt, ne?
Ich weiß im Apache-Album vier Splice-Samples, die ich schon in einem Musical benutzt habe.
Weil du der härteste Apache-Fan auf der Welt bist.
Aber ich höre genau das.
Der wurde auch ein paar Mal genannt im Übrigen. Apache wurde auch ein paar Mal genannt.
Bei deinen Homies, die sich das so zum Spaß machen, da auf die Suche zu gehen.
Bei den Kindern.
Ich muss an der Stelle sagen, ich bin der allergrößte Apache-Fan auf diesem Planeten. Aber weil ich auch so eine Affinität zu so Cheesiness habe, so. Ich finde dieses Gangster-Rap-Schlager-Thema, also für mich ist es so Gangster-Rap-Schlager eigentlich, weil es ist halt wie Schlager produziert, so, hat auch diese Beat-Bassläufe, dann macht er auch so Schlager-Melodien, singt es aber mit einer Gangster-Rap-Attitude. Ich feiere das total, weil ich das sehr so party-tauglich und so finde. Aber denk auch, krass, dass diese Stumpfheit bei den jungen Hörern, glaube ich, gar nicht als diese Stumpfheit wahrgenommen wird, sondern als, das ist jetzt aber der neue Shit.
Ja.
Und ist es ja auch auf eine Art, aber auf eine andere Art auch gar nicht.
Er hat halt was Eigenes, was Apachiges damit reingebracht, was halt diesen kompletten Erfolg, den er damit hat.
Ja, aber so zum Beispiel seinen Namen flüstern die ganze Zeit in Apache. Ist eigentlich ein, Stage Entertainment hat das auch. Stage. Mach das Gleiche. So. Und dann auch diese ganzen Fill-ins, diese 80s-Fill-ins.
Das hat Chris Burke bestimmt auch irgendwann.
Du bist Phil Collins.
Ich feiere halt dieses so, aber das ist auch, weil ich irgendwie halt auch am Theater arbeite, da musst du halt Musik so komponieren, dass sie beim ersten Mal hören reingeht. Ist nicht wie ein Rap-Album, was du so dingen musst und so, sondern das machst du
fürs Erste. Es dürfen keine Grower sein.
Müssen All Killers, No Fillers sein. Ja. So, und das ist irgendwie bei dem Album, finde ich, auch so und deswegen feiere ich es irgendwie. Aber halt auch.
Ja. Liebe geht raus an Apache.
Ja, voll.
Von Lukas. Stark. Und uns auch.
Ich meine, es schon ein bisschen rausgehört zu haben, aber ich würde dann nochmal so als Abschlussfrage nochmal so schlussendlich, weil ich habe selber für mich keine Antwort darauf, wie man irgendwie mit Rap umgeht und Jugendlichen und Kindern, aber ich gehe davon aus, dass Künstler sich da nicht großartig anpassen werden, sondern eher sich das noch weiter so entwickelt, dass man viel früher alles Mögliche sagen kann und das, also ich meine, das das Bundesamt für jugendgefährdende Medien, das ist quasi nicht mehr aktiv im deutschen Rap.
Also die sind diese, raus, ne?
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Diese Zeit der, der
Indizierung. Die würden an Überforderung sterben, wenn die das jetzt noch machen müssen.
Das ist einfach vorbei. Und es gibt ja auch, es gibt auf jeden Fall auch so legendäre Videos und so aus dieser Zeit, wo dann, glaube ich, KIZ zum Beispiel Monika Griefahn bei der BPJM besuchen und dann mit ihr so vor Kamera diskutieren, warum denn jetzt ihr Album irgendwie problematisch sei. Das großartig, aber ich glaube, dass es vielmehr daran liegt, das jetzt zu reflektieren, gemeinsam mit Jugendlichen. Das ist nämlich auch eine Antwort gewesen, die ich ein paar Mal bekommen habe in meiner kleinen, also es ist ja wirklich eine kleine Studie, die ist nicht repräsentativ so, sondern einfach, was mir Leute geschrieben haben, dass sie teilweise einfach alles mit denen hören, was sie halt hören möchten und danach mit denen darüber zu sprechen, um es einzuordnen.
Ich habe eine Frau kennengelernt, die ist
Rap-Doktorin.
Die ist keine Rap-Doktorin, sondern die ist
Präsidentin beim Lehrerin, Bundesamt
Masterin,
für Rap-Musik.
Auf jeden Fall ihr Spezialgebiet, für das sie auch so relativ berühmt ist in Deutschland, ist GFK, gewaltfreie Kommunikation, wo es darum geht, wie du als Elternteil mit deinem Kind, aber auch so im sonstigen Umfeld, wie du kommunizierst irgendwie mit Menschen. Und fand das interessant, dass die mir erzählt hat, dass ihr Sohn halt, der ist irgendwie 11 oder 12 jetzt, größter Kapitalfan ist und macht nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Sie macht es auf eine krasse Art, die druckt sich die Texte aus, setzt sich mit ihm hin und geht die tatsächlich durch. Verbietet ihm aber nicht, verbietet ihm nicht, das zu hören, sondern die gehen halt in den Austausch darüber. Und ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann, auch wenn es so unfassbar viel Rap gibt, dass ich mir nicht vorstellen kann, das für jeden einzelnen Song zu machen, den das Kind vielleicht hört. Aber dieser Grundgedanke zu sagen, wir setzen uns hin, setzen uns ein bisschen damit auseinander, tauschen uns darüber aus und ich nehme dir das nicht weg, sondern es darf irgendwie bleiben, aber ich möchte mit dir darüber reden, das glaube ich mit das Beste, was man machen kann. Und vielleicht das Einzige. Wegnehmen geht nicht. Versucht das den Kids wegzunehmen, die holen es sich doppelt und dreifach
dann
zurück.
Dann will man es doch noch
vielleicht
mehr.
Vielleicht sind ja die Kinder, die jetzt mit uns groß werden und aufwachsen und uns hören und auf unsere Konzerte gehen, vielleicht gehen die damit ja auch, also gehen die jetzt ja auch schon ein bisschen anders daran.
Kann sein.
Auch nicht, ne? Dass du halt, dass sie checken, alles klar, ey, die normale gute Rap-Musik, die Jungs machen und eine geile Bühnenshow und irgendwie, keine Ahnung, wenn du dann auf so ein anderes Konzert gehst.
Also mir tut's halt leid, muss ich sagen, um die Kinder, mit denen nicht geredet wird. Mir tut's leid um 14-jährige Jungs, die halt, also für die es okay ist oder für die es normal ist, dass eine Frau eine Bitch ist, so. Sorry, aber bin ich auch ein Thema, wo ich total allergisch drauf bin, weil ich da... Also weil ich es einfach nicht, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum es in Rap-Songs quasi Frauen herabgewürdigt werden müssen. Also verstehe ich nicht, weil es hilft dem Inhalt nicht. Es ist nicht mehr Straße. Es ist eher peinlich. Also ich finde es auch eher als Mann peinlich.
Ja, nur also wenige so, können das in lustig. Sio kann das zum Beispiel, aber da...
Ich finde es auch lustig. Ich finde auch, ehrlich gesagt, selbst bei Apache hat er auch einen Song, der heißt Du kleine Hure. Finde ich lustig, weil gute Melodie irgendwie und so drauf aufs Wort, dass es so wieder geht. Aber wenn du mit einem Kind darüber nicht redest und dann ist er in der Schule und dann hat er den ganzen Tag gehört, irgendwie, dass Frauen Bitches und kleine Huren sind und dann verliebt er sich in ein Mädel und kann es irgendwie nicht anders artikulieren.
Und also, guckt so viele Pornos, bevor er Sex hat und kann es dann nicht am Ende. Ja. Ist einfach zu überfordert
halt
mit dem
einfach,
ganzen Scheiß da
mir
draußen.
Mir tut's mega leid darum. Und ich kann nur hoffen, dass mit vielen geredet wird. Ich kann nur an alle Deutschlehrer an dieser Stelle appellieren. Druckt die Texte aus und geht die durch.
Echt,
hat
ihr Deutschlehrer?
Hat unsere damals gemacht.
Viele Freunde von mir.
Das ist auch super schlau. Nehmt euch Rap, ist es das Größte mal wieder.
Die größte Fundgrube.
Die größte Fundgrube.
Es stecken ja auch krasse sprachliche Mittel drin. So. Es stecken auch krasse Reimideen in Rap. So. Es ist ja worth analyzing. So.
Ja, voll.
Also macht's auch, weil sonst macht's halt keiner.
Shoutout an alle Deutschlehrer.
Habt ihr das eigentlich mal so beobachtet bei euren Fans so untereinander, dass gerade die vielleicht schon mit eurer Musik, aber auch anderer Rap-Musik aufwachsen, dass sie dann so untereinander gesagt haben, ey, hast du eigentlich die RIN-Referenz da gerafft?
Nee.
Das kommt.
Ich habe vor kurzem Kinder, die bei uns im Video mitgespielt haben,
so
in einem Video von uns, die heißen, das heißt Schatz, ich unterhalte mich gerade.
Die beiden,
okay. Also der Junge davon, der ist jetzt auf RIN unterwegs und kann aber auch gerade noch beides hören, uns und RIN. Aber der hat dann halt auch diese Zeile, die wir selber mal so RIN-mäßig eingebaut haben, jetzt erst gecheckt und das hat den total geflasht, dass er das Lied von uns eigentlich schon 4 Jahre kennt oder 3 und aber den RIN-Vergleich jetzt erst dazu geahnt hat.
Das hat RIN nachgemacht.
Sehr gut.
RIN weit ist deine Freundin. Ey, großartig. Vielen lieben Dank euch dreien.
Sehr gerne.
Du, Dankeschön.
Das hat mir Spaß gemacht.
Ja, du, können wir so festhalten, niemand war besser informiert von allen, mit denen wir vorher gesprochen haben. Die Backspin hat uns nicht enttäuscht.
Krass, das freut mich natürlich.
Das ist immer schön, wenn jemand sich vorher so ein bisschen
schaut. Ich habe aber auch, um fair zu sein, so ein paar Interviews von euch gesehen und die wurden größtenteils auch von Kindern geführt. Und die haben da vielleicht noch nicht so die Recherchemittel.
Ja, wobei meistens stellen die Kinder interessantere Fragen, wenn sie nicht von ihren älteren Journalisteneltern dazu gebracht werden, heute mal Kinderreporter zu sein.
Ja.
Dann müssen die nämlich die langweiligen Fragen von den Eltern irgendwie übermitteln, die sie eigentlich an sich selber nie
hatten. Wir hatten mal eine Fragestunde. Für Mephisto oder so, das fand ich super.
Die war gut.
Ah ja, die war super.
Das habe ich mir auch letztens angeguckt. Die war super, die Kleine.
Wir hatten mal eine Fragestunde mit Kindern und sind auf die Bühne gegangen und haben gesagt, ihr dürft uns das alles fragen, was ihr wollt, hat sich ein Kind gemeldet. Warum sind die Dinosaurier ausgestorben?
Ja. Konnten wir nicht ganz sicher beantworten. Aber sie sind auf jeden Fall alle tot, ey.
Ich habe gestern noch ein kleiner Funfact. Ich habe gestern versucht herauszufinden von der Geschichte des Planeten Erde, also wie lange es die Erde schon gibt. Das sind ja irgendwie 4 Milliarden Jahre oder so, 4,6. Und wie hoch der prozentuale Anteil ist der Zeit, seitdem es den Menschen auf diesem Planeten gibt.
Unser Zeitstrahl, der menschliche Zeitstrahl.
Genau, das sind ja 300.000 Jahre und ich habe die Prozentzahl leider nicht rausgefunden. Ich hatte auch keinen Bock, dann diesen Dreisatz zu machen. Aber ich weiß, wenn man es auf eine Stunde runterrechnen würde, also wenn es den Planeten Erde seit einer Stunde geben würde, dann gibt es den Mensch seit den letzten 2 Sekunden. Also seit Minute 59, 58.
Und er hat es geschafft, Podcasts zu produzieren.
Und er hat es geschafft, diesen Planeten in diesen 2 Sekunden einfach gegen die Wand zu fahren. So, weil ich gestern gesehen habe, dass in Russland jetzt erprobt wird, das hat Tagesschau absurderweise gepostet, dass es ausprobiert wird, dass Kühe nun VR-Brillen tragen.
Das habe ich auch gesehen.
Damit sie in ihren Melkanlagen von grüne Wiesen vor Augen haben und so noch glücklicher und saftiger produzieren.
Weißt du was? Das würde ich denen aber gönnen. Ich würde das den Kühen sehr gönnen, wenn die eine geilere Umgebung auf die Augen getackert bekommen, als diese scheiß
Hallen, in denen sie abgefertigt werden. Oder wir trinken halt einfach mal keine Milch mehr.
Betrifft das dann automatisch auch Kakao?
Das betrifft auch Kakao, ja.
Vergiss es, dann geht die Welt halt in den Arsch.
Okay.
Ich trinke mal Kakao.
Okay.
Nein, mein
okay,
nicht.
Dieter Nuhr.
Nein, mein ich höre jetzt auf damit.
Okay, sehr gut. Props. Props an dich, Flo, dafür. Und nochmal vielen lieben Dank. Und vielleicht wird der Backspin-Hörer euch ja irgendwie demnächst mal auf so einem Konzert sehen, wenn dann die ersten Kinder kommen.
Die Vinylväter-Hörer.
Die Vinylväter-Hörer.
Ja, geht auf Spotify. Such deine Freunde. Wir brauchen mehr Streams.
Cooler Slang, mit dem du das machst.
Ja, klar.
Streamt deine Freunde auf die 1, dann kommt dieses Jahr noch das zweite Album.
Genau.
In 2 Wochen kommt das zweite
Album.
Das machen wir ganz schnell.
Alles klar. Danke euch.
Und vielen Dank.
Danke
dir.
Hat
Bock gebracht.